Techtelmechtel, der Mechpedel-Pod.
Der Tech-Podcast.
Techtelmechtel,
der Tech-Podcast von Digitech. Dadadam. Es ist episch. Genau, ihr habt euch nicht verhört, das ist der Techtelmechtel-Podcast. Ehemals der Digitech-Podcast. Wir sind also alle noch richtig da. Mit mir und Philipp Brüg. Mit dem Samuel Buchmann.
Hoi zusammen.
Luca Fontana.
Hallo.
Und Domagoj Belančić.
Hallo, es geht auch noch ein Zeitchen, bis ich mich daran gewöhne. Es ist so, so komisch, etwas anderes am Anfang zu hören. Es ist surreal irgendwie.
Ich war selber wieder verwirrt, welche Stimme das man dort gehört. Ja, wir haben verschiedene. Es kommen dann auch noch andere. Ich tue jetzt nicht alle jetzt schon verballern.
Wir haben eine ganze Variation, gell, von verschiedenen Intros.
Das mit neuen Simon. Der Simon hat uns die gemacht. Das ist ihm zu verdanken. Stimmt, da muss ich dann updaten, unsere Hinweise in den Shownotes, dass wir jetzt eine neue Jingles haben. Ja genau, wir haben so ein kleines Rebranding gemacht, weil wir ja auch schon länger eigentlich geplant ist, dass es auch mehr Podcasts soll geben. Und darum haben wir den Namen geändert auf Techtelmechtel-Podcast. So, jetzt hätte ich es sogar. Moment.
Du ein Jingle.
Jawohl. On time. Jetzt ist es gerade abgestürzt. Ist gut, ja, haben wir das viel umgespielt. Ja. Nein, genau. Und mit neuem Logo und so solltet ihr dort vielleicht auch schon haben. Wir haben einmal gesehen, bei Spotify ist es, glaube ich, schon drin. Und ja. Und jetzt auch solche Zwischenjingles, wo ich wirklich hoffe, ich kann die nachher abspielen, weil jetzt wirklich das Gerät gerade eingefreezed ist. Sonst muss ich sie reinbasteln und ihr, wo euch vier, ihr drei und auch Pech gehabt.
Wir tun genau so, das hören wir.
Genau, ihr macht so, mega lustig. Ja.
Wir lachen einfach. Genau. Konserven lachen.
Ja, das ist wirklich so. Vielleicht kann ich es noch anders einspielen. Anyhow, über was reden wir heute? Wir haben in den News Google Pixel Fold, gibt es Gerüchte, dass das schon gleich kommt. Über das können wir sicher kurz reden. Dann Smartphone-Kameras. Dort hat es mit dem Xiaomi 13 Ultra wieder ein ziemlich abgefahrenes gesehen. Dort reden wir ein bisschen über Smartphone-Kameras, wo es dort hingeht. Dann ist der erste richtige, offenbar, lossless Wi-Fi-Kopfhörer vorgestellt worden. Und er kommt aus der Schweiz. Und dann mal wieder über Netflix-Account-Sharing. Dort geht es nicht so fürchterlich, wie Netflix sich das vielleicht gedacht hat. Dann reden wir über den Consultant und Garth Marenghi's Dark Place. Zwei ganz unterschiedliche Serien. Und in der Spielecke über Horizon Forbidden West Burning Shores, das erste Add-on, und Dead Island, kann ich sicher noch kurz was sagen, und vor allem War Tales. Hey, aber ich fange zuerst, bevor wir anfangen. Ich könnte alles 10-Finger-System.
Nein.
Ah,
so halbe.
Ich glaube, ich habe ein 8 bis 9,5.
Ist das sättig? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das jemandem sage, ist immer so, was? Du kannst das nicht? Ja, Entschuldigung, gell?
Sorry, aber eben.
Und zwischendurch probiere ich das wieder, versuche ich wieder mehr mal so ein paar gute Anleitungen. Also weißt du, irgendwelche Tools. Ich denke immer, das muss doch so Gamification, da muss doch ein gutes Game geben. Aber ich habe einfach wirklich immer noch keins gefunden, wo... Weißt du, es gibt ja schon so Typing of the Dead-mäßig, wo du einfach Wörter tippst, wo kommen. Aber das bringt mir ja nichts zum Lernen, das Zehnfingersystem, oder?
Nein. Aber brauchst es du? Also ich meine, für was? Warum willst du es lernen?
Ja, weil ich hoffe, ich werde noch schneller. Also ich kann auch relativ schnell tippen, aber ich nehme jetzt mal an mit einem Zehnfingersystem. Das gibt es ja nicht ohne Grund.
Aber bis du schneller bist mit dem, auf dem Niveau, wo du jetzt bist, geht es irgendwie auch ein, zwei Jahre, oder nicht?
Alle, die zulassen, müssen mir Tipps geben. Das nennt mich wundern, ob jemand das mal mit U30, U40 noch versucht hat zu lernen und irgendwie schneller geworden ist in einer Zeit. Ich weiß auch nicht.
Wie schreibst du denn jetzt? Also so systemstark, oder?
Nein, ich habe auch so ein, ich weiß auch nicht, so ein 6, zwischen 6 und 8
okay.
Finger.
Ah ja, okay.
Irgendwas. Ist nur schwierig zu sagen.
Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber irgendwie funktioniert es.
Ja. Ich muss auch nicht immer drauf schauen. Ich kann nicht komplett blind schreiben. Ich muss schon immer drauf schauen. Ja. Aber,
Ich weiss noch, der Dominik damals, der hat doch eine Tastatur gehabt, wo er extra alle... Ja. Aufschrift auf der Taste extra entfernt hat, einfach weil es geil aussieht, und er braucht es eh nicht. Er weiß ja, wo was. Ach,
krass.
Und es stimmt eigentlich, man weiß irgendwie wirklich. Also wenn du so Phantomschreiben machst auf irgendeiner Fläche, ich glaube, du könntest im Fall wirklich
Ich nicht.
Schreiben. Mal.
Wenn ich habe
gewisse Tasten nicht, aber.
Ich habe ja so die, ich habe ja noch eine Ansi-Tastatur mit dem amerikanischen Layout. Hey, ja. Und die blöden Zeichen, bis ich einmal finde, was irgendwie das Prozent oder das Plus ist. So, das ist Slash. Nein, das ist nicht. Ah, das ist nicht. Ah, ich habe nochmal die gleiche Taste gedrückt.
Schiff. Schiff.
Aber genau. Halt. Aber was ich wollte sagen, ich habe es dann wieder mal ausprobiert. Einfach von 5 Minuten. Hey, da kommst du Krämpfe über den Finger. Das ist grauenhaft, wenn du das nicht gewöhnt bist. Die, wirklich, ich werde wahnsinnig. Nach einer Minute so tippen, komme Krämpfe über und es ist einfach so, das macht mich so stiefelisinnig. Es ist so richtig, es ist richtig unangenehm im Fall. Ich weiß nicht, darum bitte sagen mir, ob man das kann überwinden kann, weil ich habe das Gefühl, dass, ich glaube, es geht nicht mehr.
Du willst dich einfach quälen. Du willst dich einfach quälen. Für irgendetwas unbewusst, für irgendetwas bestrafen.
Ich wollte noch weiterlernen. Ich bin eben, weißt du, all talk, new tricks und so. Oh. Aber eben, vielleicht ist der Hund doch schon zu alt. Also gut.
News. News aus der Tech-Welt.
Gut, ihr müsst euch vorstellen und die anderen zulassen nicht. Ja, genau, dann kommen wir zu den News und dort fange ich noch mal an mit dem Pixel Fold. Das ist auch so ein Smartphone, das ja schon lang die Gerüchte sich drum dreht. Das erste Foldable von Google und jetzt soll das offenbar fix kommen und zwar am 10. Mai, wenn Google I.O. ist. Also das, dort wird sie vorgestellt, das ist die Entwicklermesse von Google und es soll dann bereits im Juni kommen. Und was jetzt vor allem das Spezielle ist daran, dass eben, man hat ja schon gewusst, dass es kommt und jetzt haben da verschiedene Seiten und Leaker haben das jetzt bestätigt, dass sie die Pläne gesehen haben und eben grössemässig, es ist so ein 5,8 Zoll zusammengeklappt. Das wäre etwa so gross wie das normale Galaxy S22. Das ist etwa die Grösse. Aufgeklappt, 7,6 Zoll, also halt wirklich so Tablet-Grösse. Und da der Tensor, G2-Chip, also halt wie das Pixel 7 von der Spezifikationen. Was jetzt aber noch speziell ist, dass der Akku soll riesengroß sein, also riesengroß für so ein Vollhalt und soll bis zu 24 Stunden haben und ich glaube, die Akkus sind ja oft schwach. Hat eigentlich jemand von euch schon mal eins ausprobiert?
Also probiert ja. Schon, aber nie eins gehabt, nein. Es ist mir dann immer zu mühsam nein. Irgendwie. Es ist, oder zu teuer für das, für einen Mehrwert, den ich bekomme. So. Und dann habe ich gefunden, nein, komm, lass ihn.
Ja, der Preis, das wird auch nicht anders sein, dass also da geht man auch davon aus, dass es zwar, ich glaube, es steht schon irgendwie affordable, also wahrscheinlich zahlbar, aber ich meine, das Galaxy...
Höchst subjektiv affordable.
Ja. Ja, das Galaxy Z Fold 4 kostet 1800 Stutz, also das ist ja schon gewaltig, oder? Und
1000, was hast du gesagt?
1800. Also ich meine, also das ist schon... Das
ich glaube auch, beim Pixel habe ich Gerüchte halber, habe ich glaube 1700 Euro habe ich irgendwo gelesen.
Also, wahrscheinlich ähnlich sein. Ja. Also, viel billiger kannst du, es ist immer noch eine teure Produktion, so Zeug, oder? Also, das kostet halt einfach viel. Viel unterbieten werden sie es sicher nicht können.
Und, ja, aber vielleicht kann man sagen, ich meine, wenn man es aber rechnet auf Franken pro Zoll.
Ja, okay.
Dann ist es aufgeklappt, okay.
Dann ist es aufgeklappt. Eigentlich gar nicht einmal so. Ja, ich meine, was zahlst du für ein iPhone oder andere, kein Fold,
kein Klapp. Die teuer, aber ich glaube, sonst ist es wahrscheinlich gerade so im Schnitt.
Ja,
wenn der Zoll wichtig ist, dann ist es wahrscheinlich ganz stimmt. Okay. Ja. Punkt, der mir auch immer gestört hat bei den Foldables, ist die Kamera. Die sind bisher in den Foldables nie so Top-Tier gewesen. Sogar bei Samsung, glaube ich, haben sie Abstriche gemacht. Und ich bin gespannt, ob Google jetzt beim Pixel Fold da all-in geht, weil Pixels ja auch für ihre sehr, sehr gute Kameras bekannt sind.
Ja. Ich habe noch die zwei letzten Sachen, die sie gesagt haben. Eben, es wird schwerer sein, über 280 Gramm. Zum Vergleich, eben so ein Pixel 7 Pro, das grosse, ist 210 Gramm und das Galaxy S22, eben das kleinste, ist 170 Gramm knapp.
Aber ich finde es trotzdem gar nicht mal so schwer, wenn ich mir jetzt überlege, wenn du es noch aufklappen kannst. Das ist ja eigentlich doppelt so gross, dann quasi, wie ein 5,8 Zoll Handy. Und dann für das finde ich es nicht relativ wenig. Ich meine, mein iPhone da ist glaube auch immer noch, das ist eh ein hoher Prügel, das ist glaube 200 Gramm für ein 6 Zoll oder 6,1 Zoll, glaube ich. Aber ohne aufklappen, also irgendwie 80 Gramm weniger. Darum finde ich jetzt das eigentlich noch recht leicht dafür, dass man es aufklappen kann.
Das stimmt.
Ja, und eben, sie geben vor, dass sie den stabilsten Falz haben. Falz ist halt dort der Knick. Weil das ist auch immer oft das Thema gewesen. Ja. Und es soll ein gratis Pixel Watch dazugeben.
Oh. Das also, aber das hat das Samsung nicht auch gehabt? So eine ähnliche Aktion mit der Galaxy dort damals. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Standardding, dass man das einfach noch mit nachschmeißt. Aber vielleicht bin ich jetzt auch völlig... Ja, wirklich. Aber vielleicht bin ich jetzt auch völlig daneben. Aber der Falz, finde ich im Fall, ist tatsächlich das, was mich bis jetzt am meisten noch stört, an diesem Fold. Ich finde den Falz so hässlich. Ich habe jetzt auch das neueste Samsung einmal bei uns im Shoppingcenter in Spreitenbach in einem Shop gesehen. Und eben, du klappst es auf und du siehst immer in der Werbung, wenn du so frontal drauf schaust, ist es immer eine schöne grosse Displayfläche, es sieht super aus. Aber im Laden, sobald du ein bisschen so schräg drin schaust, siehst du einfach immer die Welle in der Mitte, wo eben die OLED-Schicht, das Display ist halt, wo sich beugt. Und das sieht, ich finde das auch nicht
ästhetisch. Und du spürst so, wenn du drüber gehst, das würde mich auch nerven. Aber viel, du hast gesagt, der stabilste Falz, meinen sie, oder meinst du das Scharnier hinten dran?
Nein, sie meinen schon den Falz. Das Scharnier hat es ja in dem Sinn nicht, oder? Die Scharnier,
aber der Falz ist einfach das, was man auf dem Display spürt und sieht, dass das die kleine Einbuchtung, oder? Und dann würde sie nicht sagen, hey, das ist die stabilste. Wir haben die grösste Einbuchtung, was es gibt.
Seine Kamera ist gerade irgendwie.
Es hat sich gerade einfach irgendwie meine Opel-Cam, die du mir gegeben hast, die hat sich jetzt einfach. Jetzt ist sie zwar wieder da, aber im Videocall hat sie jetzt einfach auf MacBook-Cam
gewechselt. Das ist geil. Über die kannst du einfach auch mal etwas bringen. Ich habe Samuel meine Opal, das ist so ein, ich glaube, ich habe einen Podcast mal darüber geredet, so eine teure Webcam. Und sie haben aber gesagt, es gäbe sie auch für Windows, aber dann hat sie nie gegeben. Und dann habe ich gefunden, das kommt nie ein Update. Ich gebe es jetzt dem Samuel, der hat wenigstens Mac. Aber offenbar ist sie immer noch sehr gut.
Das ist ein ganz fehlerfrei. Egal.
Ja. Genau, einfach noch kurz abschliessend. Ich tue schon immer ein bisschen liebäugeln mit denen. Ich denke, also weißt, ich habe auch schon die so an den Messern und so, und sie schon mal in der Hand gehabt. Mhm. Auch nie lang gebraucht, aber ich habe dann schon gefunden, ist echt schon noch geil, oder? Weißt, wenn du es aufmachst und so. Hure cool zum Zeug schauen, aber ich meine, niemals würde ich so viel zahlen. Und ich frage mich auch immer noch, weißt du jetzt, was hat jetzt das für eine Auswirkung, wenn jetzt Google mal eins macht, die sind jetzt im Smartphone-Markt immer noch sehr klein. Das. Und eben, sind ihr interessiert euch das? Oder ich meine, Samuel, wenn es vom iPhone mal eins gibt?
Ja, ist eine gute Frage. Ich habe mich jetzt das vorher gefragt, hätte ich irgendwie eine Anwendung für das? Ich glaube schon so, wenn du jetzt pendelst oder und im Zug schaust du irgendwie ein bisschen Netflix, schaust so deine Serie am Morgen eine Stunde lang, dann stelle ich mir das noch cool vor, wenn du einfach kannst, dein Handy aufklappen. Abgesehen von dem wüsste ich jetzt nicht, für was ich das brauche. Und es nervt mich dann wahrscheinlich auch eher, weil es grösser ist. Also, und ich habe auch noch ein Tablet, muss ich sagen. Ich habe ein iPad. Das heisst, wenn ich ein Tablet will, dann nehme ich ein Tablet. Aber ich sehe so wie für gewisse Sachen sehe ich schon noch den Vorteil von dem. Ich hätte einfach auch ein bisschen Angst vor dem Falz. Also, du hast vorher eben gesagt, es sei der stabilste. Das hat schon so eine Berechtigung, glaube ich, die Formulierung. Weil sonst, also anscheinend die Displays, oder wenn du die, ich weiß nicht wie viel, 100 oder 1000 Mal auf und zu klappst, dass das Display dann irgendwann einfach, also ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, ob das dann irgendwann bricht oder beschädigt wird, oder?
Sie geben ja immer so eine Zahl vor, wie du das kannst aufklappen. Ich weiß es wirklich, das ist das, was ich mich auch frage.
Also darum, ich würde es jetzt wahrscheinlich noch nicht kaufen, weil die noch so neu sind und es gibt keinen Langzeit-Erfahrungswert. Aber hey, also ja, ich finde eher die Flips, die finde ich eher noch so,
stimmt.
Ist einfach so ein Retro-Charme.
Ich würde gerne mal einfach eins, weißt du, vielleicht, wenn man das Testgerät bekommt, würde ich gerne mal eins einen Monat testen. Es nimmt mich einfach Wunder, weißt du, findest du so, fuck, nein, nimm es weg wieder. aber nimm es
weg.
ja, gut. Aber eben. Kommt, wir haben nochmal Smartphones, und zwar das Xiaomi 13 Ultra. Und das ist speziell, weil es eine gigantische Kamera hat. Und das ist auch so ein bisschen ein Trend. Und du, Samuel, hast du das ein bisschen neuer angeschaut?
Genau, also nicht live, wir haben das noch nicht, aber es macht eigentlich genau das, was du jetzt vorher gesagt hast, ist beim Pixel Fold dann vielleicht nicht so gut oder bis jetzt einmal ist es nicht so gut wie der Foldables, die Kamera. Und Xiaomi geht da voll auf die Kamera bei ihrem 13 Ultra, das ist so das neue Flaggschiff, was sie jetzt vorgestellt haben. Und das ist so eine Kooperation mit Leica, ich bin immer noch nicht ganz sicher, was jetzt Leica da genau beigesteuert hat. Ich glaube, es ist irgendwie ein Objektiv und so ein paar Farbfilter.
Und der Schriftzug auf der Kamera.
Und ein Schriftzug, genau. Also hauptsächlich ist es einfach der Schriftzug auf der Kamera und ein bisschen Marketingmaterial. Und für das haben sie wahrscheinlich relativ viel Geld bekommen von Xiaomi. Also das Xiaomi 13 Ultra hat jetzt nicht mehr 3, sondern 4 Kameras. Das ist eigentlich so die grosse Neuerung. Das ist jetzt auch nicht irgendwie bahnbrechend oder einfach eine mehr. Ja, geht daher so ein bisschen um die Richtung, wo das alles so angeht. Es hat jetzt Kameras mit Brennweite. Ich muss das schnell so die harten Fakten halt ablesen. Ich versuche das immer schnell einzuordnen, aber man kommt nicht drum herum. Also die haben Kameras mit 12 mm Brennweite. Das ist so ein Ultraweitwinkel, wie man es auch zum Beispiel vom iPhone kennt oder vom Galaxy Ultra und so weiter. Dann ein 23 mm. Das ist immer noch ziemlich weitwinklig. Das ist, wenn du so eine normale Kamera hast mit einem Standardobjektiv, ist das meistens etwa die weitwinkligste Einstellung. Dann ein 75 mm, das ist so eine Normalbrennweite, ein leichtes Tele, könnte man sagen. Das entspricht beim neuen iPhone zum Beispiel der Telekamera, beim Galaxy weiss ich es gar nicht. Und zum Schluss haben sie dann noch ein 120 mm, das ist also ein stärkeres Tele, aber jetzt auch ein super Zoom. Ich finde, das ist eine recht schöne Auswahl von Objektiven, also von Brennweiten, die jetzt wirklich recht viel abdeckt. Das ist bis jetzt für mich schon immer so ein Nachteil gewesen an diesen Handykameras, dass du halt immer nur ein oder vielleicht zwei Kameras hast, die wirklich gute Qualität liefern. Und bist halt so in der Brennweite extrem eingeschränkt gewesen, oder? Und das ändert sich jetzt langsam, habe ich das Gefühl. Allerdings auch da, nur die Hauptkamera hat den richtig guten Sensor, nämlich einen 1 Zoll Sensor. Das ist relativ viel. Das ist recht ein grosser Sensor. Und die Hauptkamera hat jetzt auch eine variable Blende. Das heisst, du kannst also die Öffnung oder wo das Licht reinkommt, kann man also wirklich mechanisch, wenn ich das richtig verstanden habe, optisch, kann man das schliessen und öffnen von Blende, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendwie 2,8 bis 4 oder 2 bis 4, irgendwie so. Also du hast einfach ein bisschen Variabilität, das ist recht gut, das heisst, du hast wirklich so ein bisschen Kontrolle über die Tiefenschärfe. Oder? Also wenn du Blende ganz aufmachst, dann ist nur relativ wenig scharf, wenn du irgendetwas näher fotografierst. Und wenn du es ein bisschen zumachst, dann wird quasi mehr scharf. Und je nachdem, was du willst, ist halt der eine oder der andere Effekt erwünscht. Und das ist jetzt, glaube ich, eine der ersten Handykameras, die mir bekannt ist, die wirklich eine variable Blende hat. Sonst sind die immer fix. So. Und alle anderen drei Kameras, die haben so einen halb Zoll Sensor. So.
Eineinhalb also wäre schon.
Eineinhalb wäre sehr schön, ja. Leider nicht. Und alle vier haben aber 50 Megapixel Auflösung. Das ist eigentlich relativ viel. Ich habe da immer so ein bisschen meine Vorbehalte, wenn dann kleine Sensoren trotzdem höhere Auflösungen haben, das bringt dann so halb viel, finde ich. Wobei ich glaube auch da, Xiaomi macht also die Technologie, dass dann mehrere Pixel zu einem zusammenfassen. Das nennt sich Pixel Binning. Dass du eigentlich eine niedrige Auflösung hast mit einer besseren Qualität dafür. Genau, das ist so zu den Kameras. Und ansonsten ist das neue Handy eigentlich recht ein normales Flagship. Also hat irgendwie ein 6,7 Zoll Display. Ist auch relativ fett wegen dieser grossen Kamera, wie wir vorher davon hatten.
Aber dick ist ja dann einfach, wenn man es jetzt noch nie gesehen hat, das hat einfach so eine prominente Kamera. Also Aussparung, es ist wirklich so ein Kreis, wo, was hat er, etwa 3 cm Durchmesser?
Oder ja, das weiss ich gar nicht auswendig, aber genau,
ungefähr, ist so ein wirklich ein riesengroßer, wie das Lumia, Nokia Lumia hätte ich früher...
Stimmt, ja, das hat es auch mal gegeben, ja.
Das hat ausgesehen. Ja. Das Windows Phone dort, mit wirklich so einer...
Aber das war noch fetter, oder? Das ist dann richtig dick gewesen, der Kreis hinten dran.
Das ist sicher noch dicker gewesen, ja. Aber auch der siehst du mega gut, aber ich würde jetzt das easy in Kauf nehmen, weißt du, wenn dann für die Kamera viel besser ist. Aber was ich eben gehört habe, das ist ja schon die zweite Version von dem Xiaomi mit Leica zusammenarbeit,
genau,
und zu einem Teil. Und er sage in gewissen Bereichen schon wirklich gut gewesen, aber alles in allem dann eben, glaube ich, gleich nicht.
Genau, also ich glaube, so der Qualitätsvorteil ist gar nicht so riesig. Der Jan, unser Kollege, hat das getestet, wo die rausgekommen ist. Xiaomi, ich glaube, 12 Ultra, wenn es mir recht ist. Das hat auch schon den 1 Zoll Sensor gehabt. Und er hat gefunden, eben, es macht sehr gute Fotos, also gehört sicher zu den besten Handykameras, aber es hat jetzt nicht einen riesigen Qualitätsvorteil gegenüber anderen. Und eben die Leica-Kooperation, das merkst du vor allem an den verschiedenen Farbfiltern. Und das ist natürlich, also ja, kann sein, vielleicht sind die Farben gut und schön, aber ist jetzt nicht wahnsinnig speziell, das können auch andere, oder? Ja, und also da, eben, sie setzen halt wirklich voll auf die Kameras. Du kannst sogar also sie sagen auch, oder sie sagen, es sei eine Kamera, nicht ein Handy mit Kamera. Aha. Das ist ihr Ansatz im Marketing auch. Das finde ich noch speziell. Das ist eigentlich wirklich sagen, es ist hauptsächlich eine Kamera. Du kannst sogar so einen optionalen Griff dazu kaufen. Den kannst du dann so, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie an der Hülle machen. Und dann hast du wirklich so eine Kamera, also hat das Form wie eine Kamera. Du hast das, kannst es so in der Hand nehmen, hebst das rechts mit einem Griff, oben drauf hast du einen Auslöser, wie bei einer gewöhnlichen Kamera. Das heisst, du kannst wirklich fotografieren wie mit einer normalen Kamera und nicht wie mit einem Handy. Und dafür wird es natürlich noch fetter und
schwerer. Ich erinnere, Samsung hat mal so ein Hybridmodell von einer Kamera und einem Smartphone rausgebracht. Also es hat wirklich Formfaktor von einer Kamera gehabt, aber hinten dran war es ein Smartphone. Es war wirklich absurd. Ja, genau. Es erinnert mich so ein bisschen an das. Also jetzt mit der Erweiterung hier. Und eine kleine Side-Note, eine Kollegin hat mal ein Handy verloren oder ist kaputt gegangen. Sie hat ganz dringend eins müssen bestellen und dann hat sie das bestellt. Aber auf der ersten Seite, wenn du es anschaust, sieht es einfach wie ein normales Smartphone aus.
So.
Erst mit der Galerie weiterblätter ist, siehst du, dass hinten dran eine Kamera ist, die wirklich sehr fett ist. Oh, dann haben sie sich das bestellt und eine schöne Überraschung daheim bekommen. Das ist so,
oh, did you know?
Ja. Ja. Ich glaube, so schlimm ist es da nicht ganz, aber es geht auf jeden Fall auch in die Richtung. Wobei, wenn du jetzt den Griff nicht dran schraubst, dann ist es nicht so schlimm. Und dann finde ich auch persönlich, würde ich das jetzt schon in Kauf nehmen, wenn die Kamera dafür sehr gut ist. Sonst, aber ich finde so, was ich wirklich cool finde, ist, dass Sensorgrössen mittlerweile so eine Spezifikation ist, die irgendwie wichtig geworden ist und die Hersteller dann wirklich auch im Marketing verwendet und so weiter. Früher hat das niemand interessiert oder früher hast du nicht gewusst, wie gross ist jetzt der Sensor im Handy. Das ist doch egal, das hat nicht mal jemand gewusst, dass da irgendwie verschiedene Grössen gibt. Und es ist halt doch sehr eine wichtige Eigenschaft für einen Sensor, dass er eine gewisse Größe hat, damit du ein bisschen Bildqualität bekommst. Und darum, das finde ich eine schöne Entwicklung, dass jetzt so die grossen Sensoren quasi in Mode sind. Und dann auch die variable Blende, das finde ich eine schöne Entwicklung. Und was mich persönlich einfach sehr, sehr freut, ist, dass jetzt die Teleobjektive immer wichtiger werden. Also ich habe das Gefühl, so in den letzten vielleicht 2-3 Jahren spätestens, hat es mehr angefangen. Oder früher war es immer so, okay, du hast eine Hauptkamera und die ist einfach gut, Punkt. Dann sind irgendwie die Weitwinkel vor allem so ein bisschen modisch geworden. Mhm. Vor allem das iPhone hat dann irgendwie ein Weitwinkel bekommen, aber noch nie eine Telekamera. Und jetzt die letzten 2-3 Jahre habe ich das Gefühl, wahrscheinlich auch, weil die anderen Sachen einfach abgehakt sind und alle haben schon ein gutes Weitwinkel und eine gute normale Kamera. Und jetzt hat man angefangen, okay, jetzt bringen wir immer bessere Teleobjektive auch noch dazu. Und das finde ich echt schön, weil ich persönlich bin grosser Fan von so Normalbrennweiten oder leichten Teles, wie eben so 50mm, 70mm. Und die super Weitwinkel, die habe ich noch nie gut gefunden, ehrlich gesagt.
Hey, mir ist es genau gleich. Ja. Ich liebe es. Ich bin viel mit meinem Hund draussen am Spazieren und es ist so geil, wenn ich einfach 10-fachen optischen Zoom habe mit meinem Samsung Galaxy S23 Ultra. Es gibt so geile Bilder und im Vergleich eben Weitwinkel nutze ich praktisch nie. Von dem her geben wir noch mehr Teleobjektive in die Kameras, geben wir 5, 6, 7. Wir wollen noch mehr, brauchen noch mehr, finde ich super.
Ja, finde ich auch viel lustiger. Du kannst einfach lustigere Sachen machen. Ja. Das andere brauchst du einfach seltener.
Ja. Ja, genau. Also respektive das andere gibt einfach den Weitwinkel-Effekt und der wird halt relativ schnell dann mal alt.
Ja.
Das ist ja so, oder wird dann immer so Marketing betrieben mit, ja, das kannst du für Landschaftsfotos super brauchen und so weiter. Und dann machst du meistens Landschaftsbilder mit einem Weitwinkel und sie sehen einfach gar nicht mal so gut aus, weil einfach alles klein wird.
Ja.
Und darum finde ich auch Teleobjektiv find ich wirklich schön. Und ja, ich finde es das cool, dass es immer mehr kommt. Ich vermisse es bei meinem iPhone noch so ein bisschen. Also die haben ja eine, so eine 70mm. Und das will man eigentlich auch lange von der Brennweite her, aber das ist von der Qualität her einfach immer noch ziemlich schlecht. Darum hoffe ich dann da, dass Apple im Herbst ein bisschen nachziehen wird. Weil eben das eine ist ja, okay, du hast jetzt irgendeinen 10-fach-Zoom, aber wenn dann natürlich Bilder einfach schlecht sind, weil es irgendein winziger Sensor ist oder digital zoomt ist oder ich weiss nicht was, dann bringt es mir auch nichts, oder?
Ja, das ist genau so. Also es muss, klar, nicht jeder braucht das Bild, nicht für jeden muss das Bild gut sein auf einem grossen Bildschirm, aber es ist ja oft schon auf dem Handy dann schlecht und dann geht es gar nicht, das ist so.
Ja, ich weiß nicht, wie sieht es bei euch so aus? Eben, du hast gesagt, viel, dich stören so grosse Kameramodule nicht, du nimmst das sofort in Kauf.
Ja, genau. Das muss einfach genug gut sein. Also ich finde auch, der Mehrwert muss einfach da sein, oder? Also weißt du, für irgendwie einen riesen Hubbel und dann ist einfach so ein Mühe besser, das ist mir dann nicht zu nervig. Aber so, weißt du, so, es muss schon irgendwie substanziell sein. Ich finde, die machen ja schon gute Bilder, aber es ist so eben, sie sind insofern ein Kameraersatz, dass ich keine Kamera mehr habe. Aber sie sind nicht okay. wirklich ein Ersatz, oder? Dass, ja. Wenn du ja, möchtest, will du mal kreativ...
Ja. Ja. Also hier ist die Schmerzgrenze in dem Fall noch nicht erreicht von, denen, von der Dicke von diesen Handys. Luca, wie ist es bei dir?
Ja, also... Ich sage mal, das Einzige, was ich wirklich exzessiv föttele, sind eigentlich meine Katzen. Also, bin ich nicht so. Sonst bin ich nicht so im Fotografie-Game und darum mit dem OnePlus 9 Pro, wo ich habe, und was sind das auch, 3 Kamera? Nein, ja doch, sind auch 4. 2 grosse und 2 so kleine. Du siehst, wie weit meine Expertise geht.
Brauchst kein
2 Tele. Grosse, 2 kleine.
Da so brauchst du kein Tele in deiner Wohnung zum Katzenfötteln.
Nein. Nein.
Drum, doch, wenn ja, sie schlafen, dass du von weitem kannst fötteln und nicht aufwecken.
Genau. Ja,
das brauche ich bei meinem Hund auch. Das ist super.
Okay, aber bei dir höre ich raus, es ist nicht so wichtig und dementsprechend wahrscheinlich ist bei dir auch nicht die Toleranz da, dass das Handy doppelt so dick ist, nur damit du irgendwie eine bessere Kamera hast.
Noch nicht. Ich habe jetzt bei meiner Katze angefangen, ich will jetzt dann mal weiter meine Motiv grösser auswählen und dann wachse ich langsam da ins Game rein. Aber so wie ja,
du Domi, definitiv noch nicht. Sorry. Ja. Und du, Domi, also du brauchst einfach nur das Handy, um den Hund zu fotografieren. Eine normale Kamera hast du gar nicht mehr, oder?
Ich habe noch so eine Kompaktkamera, ich weiß gar nicht welche, irgendeine von Sony, aber ich habe es auch schon lange nicht gebraucht. Und eben, wenn ich draußen unterwegs bin am Wandern mit Hund und so, dann wollte ich einfach die Hänge frei haben und schnell ein Foto machen. Und darum sind für mich Kameras in Handys dementsprechend wichtig und ich würde ja auch recht viel in Kauf nehmen, dass es qualitativ besser wird noch. Aber eben mit dem Ultra bin ich jetzt recht zufrieden, vor allem eben so in Outdoor-Szene mit guter Beleuchtung funktionieren sowohl Telekameras als auch die anderen super. Von dem her, also so. Gern grösser und besser und stärker für mich.
Ja. Alles mehr.
Ja. Mhm. Alles mehr. Ja, eben ich, für mich ist es ein bisschen so, also ich bin ja wirklich so ein Fotonerd und ich gebe viel Geld aus für Kameras, also für so richtige, ich habe schon bis zu einer Hasselblatt mal irgendwann gekauft für, ich weiß nicht, 10'000 Stutz oder so. Einfach, weil ich es lustig gefunden habe. Und
hey, im Fall meines OnePlus 9 Pro hat Hasselblatt.
Kamera. Ah Gott, ja, das wow. ist genau der gleiche Aspekt wie bei Leica, oder? Und ich mache das nicht, weil ich es brauche, oder, sondern auch, weil ich es lustig finde, weil ich irgendwie Spass daran habe. Ich bin kein professioneller Fotograf. Und ich habe auch gemerkt, so so das mittlere Segment von «Hey, ich nehme einfach irgendwie schnell eine Kamera mit in die Ferien oder irgendwo hin», das geht bei mir auch, je mehr, desto länger weg. Also ich nehme in die Ferien immer seltener wirklich eine Kamera mit, muss ich auch sagen. Einfach weil ich keine Lust habe, sie umzuschleichen und weil der Unterschied zu einem Handybild einfach immer kleiner wird. Gleichzeitig muss ich schon sagen, wenn ich dann irgendwie damit arbeiten muss, wenn ich jetzt irgendwie ein Bild mache für Digitec da oder für einen Artikel, dann will ich immer noch eine richtige Kamera, weil dann ist es irgendwie ein Werkzeug und dann merke ich wirklich, ich kann mehr damit machen, die Qualität ist besser, das Licht kann schlechter sein und so weiter. Also dort finde ich, kann es noch nicht ersetzen. Und irgendwie in der Freizeit, wenn ich dann dort eine Kamera brauche, dann ist es nicht mehr so ein, ich weiß nicht, so eine normale Sony oder so, eben, die nehme ich gar nicht mehr mit. Sondern wir haben so ein die esoterischen Kameras. Also
eine esoterische Kamera?
Ja, eine esoterische Kamera. Also ich nenne das so, wenn es eigentlich keinen rationalen Grund gibt, warum dass man die Kamera hat oder die braucht. Weil von der Qualität her wirst du gescheiter etwas anderes nehmen. Zum Beispiel irgendwie eine Filmkamera, eine Analogkamera, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber so der Prozess vom Analogfotografieren ist halt irgendwie ein Erlebnis und ich mache es dann eher fürs Erlebnis oder eben auch so reduzierte Kameras wie so eine Hasselblatt oder Leica macht ja so Kameras, also die richtigen Leicas, nicht da das Xiaomi-Zeug. Wo du dann so musst manuell fokussieren und so Sachen und das ist halt irgendwie dann wie ein spannender Prozess, um ein Bild zu machen und das Resultat ist dann schon auch gut, aber das ist wie weniger wichtig. Und ich finde wie so, dass die Handykameras wirklich die ich will ein gutes Bild machen, das haben sie eigentlich jetzt übernommen für mich.
Mhm. Ja, das ist so. Also komm, dann können wir gerade weitergehen von guter Qualität. Um das geht es nämlich auch in der nächsten News. Und zwar bei diesen Wi-Fi-Kopfhörern oder beziehungsweise Hi-Fi-Kopfhörern. Denn es sollen, Hi-Fi ist also ein Begriff, der nie nicht wirklich genau definiert ist. Aber es will der erste kabellose, halt eben Wi-Fi-Kopfhörer sein mit Hi-Fi-Qualität, nämlich lossless. Momentan sind ja die meisten Kopfhörer, die die Leute brauchen, sind ja mit Bluetooth. Und wirklich wireless gibt es eigentlich nur so in den, am PC, so Gaming-Headsets und so. Aber wirklich für mit dem Smartphone und so gibt es praktisch keine oder überhaupt keine. Ich habe das Gefühl, es gibt es mit einem Zusatzgerät. Ich habe einen Kollegen, der zum Beispiel auch so einen Kopfhörerverstärker wirklich mitschleppt, zum dort Sound zu hören.
So im Hosensack?
Ja, das ist so ein kleines Gerät. Ja. Und das gibt es so Audio-Nerds. Und eben, möglicherweise gibt es dann auch so etwas für Wireless. Bin ziemlich sicher, oder? Aber die normalen Smartphones und Kopfhörer, die sind alle Bluetooth. Und auch wenn die behaupten, es gibt, sie sagen lossless.
Was heisst lossless?
Verlustfrei. Okay. Oder? Dass eigentlich die Musik wird ja einfach in jeder Übertragung eigentlich irgendwo komprimiert, oder? Mhm. Und da gibt es ja verschiedene Formate. MP3 ist ja das berühmteste, ist ja im Vergleich zu der Musik von einer CD ist das völlig komprimiert, oder? Damit das dort Platz hat. Mhm. Und ja, da gibt es halt wie verschiedene Formate. Und jetzt der, eben, der heisst HED Unity. Also ich weiß gar nicht, wie sie ausspricht, oder hat, so eine Firma aus Genf. Und die haben jetzt den vorgestellt, den Unity-Kopfhörer. Und ja, also Design so relativ schlicht, so erinnert mich schon fast ein bisschen an so ein Gaming-Headset, weil es so schwarz ist und doch
ja,
schon ein bisschen, klobig. Vielleicht noch Mensch, oder so ein bisschen wie deine hier mit der Sony, aber einfach noch ein bisschen, wie soll man sagen, glänzender.
Substanziell.
Glänzender. Der Domi hat den Sony, der bekannte da.
Der WH irgendetwas.
Genau. Ja, so eine tolle Bezeichnung. Genau. Da hat der immerhin schon mal eine gute Bezeichnung. Und genau, der will, also man kann ihn schon kaufen. Und er bietet 24 Bit bei 192 kHz. Also das wäre sehr gute Qualität. Und macht das eben über Wireless. Er kann auch Bluetooth, aber Wireless, nur dort hast du die Qualität.
Also jetzt Wi-Fi, da. über WLAN sozusagen?
Nein, das ist nicht das Gleiche.
Ah, okay.
Nein, WLAN ist ja dein WLAN daheim. Ja. Aber Wireless ist die Übertragung, oder?
Ah, okay, die nennt man so.
Weil irgendwie klar übersetzt heisst ja kabellos, aber das ist ja Bluetooth, ist auch kabellos.
Eben, darum habe ich gesagt.
Ja, das ist wirklich, wie kannst du das wie bei einem Gaming-Headset, die sind ja auch, oder deine Maus, oder deine kabellose Tastatur, die haben ja so Wi-Fi-Dongles, oder?
Ja. Okay, aber es ist, also wenn du redest von Wireless im Vergleich zu Bluetooth, ist das ein Übertragungsstandard, wo auch über wie Internet oder so. Also,
ja, es überträgt, so genau weiß ich es dann auch nicht.
Muss
ich den Halbwissen-Jingle abspielen. Aber irgendwie, die Übertragung ist einfach eine andere über irgendwelche, wirklich, sage ich zu blau, also irgendwelche Funkwellen, das sind einfach anders. Das weiß ich wirklich nicht. Alle hauen sich und zulassen jetzt in den Kopf. So.
Oh, der Luke. Hey, sorry, ich habe Börse der Pandora geöffnet.
Aber du brauchst kein Dongle, zum den verbinden.
Nein, genau. Oder? Okay. Man braucht kein Dongle. Es kann Bluetooth und eben Wireless übertragen. Aber das Wireless und das Lossless funktioniert nur mit ihrer App zusammen. Das heisst, auf dem Smartphone musst du ihre App installieren. Und dort hat es dann auch so, es unterstützt auch verschiedene Streamingdienste wie Spotify und iHeartRadio, SoundCloud und Qobuz.
Also nie gehört. Qobuz. Aber du hast nicht die Apps nicht innerhalb von ihrer App abspielen, sozusagen. Also ja, so wie bei Sonos.
So wie bei Sonos, oder? Ja.
Ja, ich habe es nicht, es hat keine Demo gegeben. Es hat einfach die Bilder davon, wo du siehst, die Apps in der App innen.
Okay.
Also irgendwie wirst du dort starten und dort so abspielen, ja, nehmen wir an, ähnlich wie bei Sonos. Aber eben, prominente Absenzen, Apple Music, YouTube Music, hat es schon mal nicht. Und dann auch Spotify, haben die Hi-Fi? Nope. Die haben gar keine...
stimmt, ja.
Noch nicht.
Und Tidal fällt irgendwie auch. Also es ist ein bisschen eine komische Zusammensetzung. Sie geben dir, glaube ich, irgendwie, die Livia, die den Text geschrieben hat, hat glaube gesagt, das Qobuz oder so, glaube ich, kommst du 3 Monate Abo über. Dort kannst du das eben, glaube alles hören. Aber eben, es ist schon noch... Oh, jetzt hat der Domi weggehauen.
Wir haben den Domi verloren.
Vielleicht schafft es da wieder reinzukommen. Ich mache mal weiter und schaue mal, ob er wieder kommt.
Da ist er wieder.
Da ist er wieder.
Ich bin aus irgendeinem Grund rausgefallen, aber genau. Da bin ich wieder.
Gleich, es ist halt der erste. Ja. Das ist einfach etwas, was es so bis jetzt nicht gegeben hat. Und jetzt kannst du den kaufen für, ich glaube, irgendwie knapp 2'000 Stutz. Man kann ihn bestellen und es geht, ich glaube, 2-3 Wochen liefert es dir den. Und jetzt muss ich wirklich den genauen Preis.
2'000?
Ja.
2200.
2200.
Genau, wow. 2200 okay. $ kannst du dir kaufen. Bei uns nicht aktuell. Momentan musst du es bei denen selber kaufen. Aber genau, und übrigens, sie nennen es Full-Fi. Nicht Hi-Fi, Full-Fi. genau, nur ein Nachteil hat, der Akku hat dann nur 6-8 Stunden, wenn es mit dem Lossless brauchen willst. Sonst über Bluetooth 16 Stunden. Könntest du auch mit Kabel und so brauchen. Noise Cancelling hat er auch und so.
Aber das heisst wahrscheinlich wirklich, dass der eigentlich, also wenn er ohne Dongle funktioniert, oder dann wird der wie ein Hotspot quasi aufbauen und den Kopfhörer mit deinem Handy verbinden per Wi-Fi. Ich würde jetzt nachher, was ich dann spannend fände, ist, was passiert, wenn ich das machen will und gleichzeitig daheim mit meinem normalen Wi-Fi verbunden bin, oder?
Ja, da muss ich
das
gehen.
Das geht eigentlich dann nicht.
Das muss fast gehen, ja.
Das muss gehen. Ja, nein, also das ist... Ich meine, ein Ding macht auch kein Wi-Fi, wenn du eine kabellose Tastatur mit dem PC verbindest. Das macht ja kein eigenes WLAN-Netz.
Doch, klar. Also du hast ja, aber dann hast du einen Dongle. Entweder ist es Bluetooth oder du hast einen Empfangsdongle.
Ja gut, aber eben, ja gut, okay, dann ist das dem Fall so, aber das weiß ich jetzt nicht. Aber das stört ja das WLAN auch nicht.
Nein, es stört es nicht, aber weißt du, dein Handy, also oder mein Handy mindestens, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch ein iPhone-Ding. Ich kann nicht gleichzeitig einen Hotspot eröffnen und mit meinem WLAN verbunden sein, oder?
Klar, aber das macht es ja eben auch, genau, ja, ich weiß jetzt, was du meinst, okay. Ja. Nein, genau, das wird es irgendwo proprietär halt irgendwie machen, oder? Darum braucht es halt irgendwie die App, aber ja, ich weiß schon, senden muss es das iPhone oder das Telefon.
Genau, das ist schon so. Das Wi-Fi-Modul vom Handy ja machen, weil es keinen Dongle hat. Das heisst, das Wi-Fi-Modul kann dann entweder also das Netzwerk aufbauen sich mit dem Netzwerk verbinden. Das heisst, wahrscheinlich musst du dann die Musik über keine Ahnung, das mobile Netz streamen, wenn es Wi-Fi verbunden ist.
Das ist ein guter Punkt.
Aber ich weiß es nicht.
Also vielleicht. Es ist nicht gestanden in den FAQs, habe ich noch durchgelesen. Und so. Ja. Interessant, ja. Genau. Ich weiß nicht, ob wir den mal testen können. Ich habe es dir lieber gesagt, es wäre sicher geil. Müssen wir dann mal einen Neigebedarf machen für 2200 Franken. Aber ich fände es schon geil. Ich bin auch überzeugt, ich würde es nicht hören. Wie sind ihr so mit Hi-Fi-Sound? Habt ihr überhaupt eingestellt höhere Qualität bei euch in Musik-Apps?
Das habe ich eingestellt, aber ich glaube, sie würde es auch nicht hören. Ich bin absolut der Banause, was das anbelangt. Hauptsache, es läuft irgendwie.
Also ich habe das Gefühl, irgendwie, wenn es irgendwo ist oder die Grenze erreicht, bei, ich weiß nicht, was, 144 kHz oder so etwas. Also, ja, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr noch höre.
Definitiv. Also bei mir auch nicht, ich bin auch nicht in der Marke. Aber ich kenne Leute, die das sind und die sind absolut hyped auf so ein Produkt. Also,
ja. Offer 2000 Stutz.
Die glaube mir, die geben Geld aus für Sachen, die, für Sound, für Lautsprecherboxen, für alles. Also es geht nicht in 10'000 Franken.
Okay. Das krass. Ist das ja Wechselgeld für sie.
Ja, das ist eine Investition, es ist wie so, ich investiere das in die, ja, es ist wirklich crazy, aber
ja. Ich glaube wirklich, ja, für so Leute ist das so relativ ein vernünftiger Preis, wenn der Kopfhörer dann auch dementsprechend gut ist natürlich, das ist schon die andere Frage, oder?
Das muss es sein, ja.
Weil die Übertragung ist das eine, aber also gut tönen ist dann wieder eine andere Sache, oder?
Richtig, ja, das weiß man natürlich nicht. 40 mm Treiber hat er und so, blablabla, Titan beschichtet, was auch immer das bedeutet. Du, wir werden es sehen, es werden sicher gleich die ersten Tests rauskommen. Ich wäre cool, wenn es die Livia testen kann. Und dann, vielleicht können wir sie dann mal einladen, kann sie uns ein Ohr voll geben. Also komm, dann noch zu unserer letzten News, da geht es wieder mal um Netflix-Account-Sharing. Und Luca, wenn kommt es, können wir jetzt endlich unsere Abos künden? Dürfen wir jetzt endlich mehr zahlen?
Noch nicht. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden.
Curse you!
Und zwar, Netflix verschiebt das Ende von Account-Sharing, wie wir es kennen, auf Ende Q2, also spätestens Juni 2023. Was heisst das überhaupt? Account-Sharing, das bedeutet ja, dass wenn man das eigene Passwort vom eigenen Account mit Freunden und Kollegen teilt, wo aber nicht im gleichen Haushalt wohnen. Und also das ist also etwas, was ja absolut niemand macht. Macht mir niemand. Also beziehungsweise niemand außer Dali. Und ja, Netflix hat das eigentlich früher immer recht cool gefunden. Die haben ja sogar mal einen Tweet gemacht, das ist 2017, haben sie einen Tweet gemacht, Sharing is Caring, haben die Leute also aktiv dazu eigentlich bewogen, hey, teilt nur eure Passwörter, kein Problem, finden wir toll, weil je verbreiteter Netflix ist natürlich, desto mehr Leute sehen ihre Inhalte und desto gehypter sind ihre Serien. Das ist wahrscheinlich mehr wert für sie, als Werbung zu machen für den Dienst. Darum ist das eigentlich lang überhaupt kein Problem gewesen, aber die Serienlandschaft und die Streaminglandschaft hat sich mittlerweile massiv verändert, die Konkurrenz ist umso viel grösser geworden und jetzt ist Netflix seit ein, zwei Jahren tatsächlich mit Umsatzverlust am Kämpfen, mit Gewinnverlust am Kämpfen, mit stagnierenden Zuschauerzahlen. Also es geht ihnen immer noch wunderprächtig. Sie machen schon noch Gewinn und alles. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass Netflix morgen kaputt ist. Aber ja, wie es halt mit jeder Aktiengesellschaft so ist, sobald der Wachstum nicht mehr steigt, sondern sinkt, ist Panik. Und darum muss man etwas dagegen unternehmen. Und eine von diesen vielen Massnahmen ist eben, dass Netflix jetzt aktiv gegen Account-Sharing vorgehen will. Sie haben sich von Anfang an ja das auch immer so abgesichert. In den Nutzungsbedingungen steht von Anfang an, dass Account-Sharing eigentlich verboten ist. Haben ja alle akzeptiert und so. Darum müssen sie auch eigentlich alle. Und Netflix hat Anfang dieses Jahr haben sie das erste Mal so richtig konkret gesagt, hey, ab Ende März ist finito. Dann gehen wir wirklich aktiv dagegen vor. Wir sind Tools am entwickeln, Massnahmen entwickeln, um zu schauen, wer macht Account-Sharing. Dann ihre Accounts oder Geräte werden dann gesperrt. Und ab Ende März gibt es dann ein neues Modell sozusagen, ein neues Geschäftsmodell. Das heisst, wenn du gleich Account-Sharing machen mit deinen Kollegen, dann musst du wenigstens einen kleinen Obolus von 5, 6, 7 Euro pro Monat pro Unterkonto sozusagen, wo du sharest, zahlen. Dann ist Account-Sharing okay, wenn du wenigstens ein bisschen zahlst, sonst muss halt dein Kollege einen eigenen Account für 25 Stutz machen.
Das ist ein Schnäppli.
Ja, Schnäppli, oder? Ja, das war der Stand der Dinge gewesen. Jetzt ist aber April und es hat sich eigentlich noch nichts da, außer die ganz wenigen Länder, Portugal und Spanien zum Beispiel, gehören dazu, aber der grosse Heimmarkt USA zum Beispiel nicht, wir in Europa größtenteils auch nicht, da in der Schweiz schon gar nicht. Und prompt ist gestern oder vorgestern, also wir nehmen heute am Donnerstag auf, 20. April, also wirklich erst gerade vor ein, zwei Tagen, ist ein neuer offener Brief an die Aktionäre, an die Investorinnen und Investoren raus, der eben gesagt hat, hey, im Fall der Plan, der besteht immer noch. Wir haben absolut noch vor, das zu unterbinden, das Account-Sharing. Aber es verschiebt sich jetzt auf spätestens Quartal 2, sprich Juni 2023. Ja, jetzt frage ich mal euch offen in die Runde. Also ich mache das ja nicht. Ich frage für einen Kollegen, der einen Bruder hat, wo Tante ist, wo ein Onkel und so weiter. Würdet ihr euer Account künden, wenn es so weit wäre?
Nein, mir ist ja egal. Ich habe meinen Account. Es liegen einfach die meinen Account nutzen, oder? Also, ändert sich nicht. Nein, aber mir nervt die ganze Geschichte. Ich habe das Gefühl, das läuft jetzt schon ein Jahr, wo die ersten Tests gestartet sind, in Südamerika irgendwo, oder? Letztes Jahr war es schon. Und jetzt die Verschiebung von dem bringt es hinter euch. Ich kann die Geschichte wirklich nicht mehr hören. Es ist so, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gut für sie ist, wenn das jetzt irgendwie so monatelang in den Medien rumgeistert und immer, jetzt kommt es, sind wir Negativschlagziele und ja, von mir aus bringen wir es hinter uns und es ist näher folgende die anderen Streamingdienste. Ich glaube, es ist unabwendbar, dass es wird passieren. Ich habe mich damit abgefunden.
Ja, ich kann mich fragen, wie ist denn mit den anderen Streamingdiensten eigentlich? Kannst du dort überall noch sharen?
Du kannst ja auch noch bei Netflix. Alle interessierte Beobachter. Die werden schauen, okay, was jetzt da passiert. Netflix macht sich im Moment natürlich auch schön den Ruf kaputt von dem coolen, jungen, hippen, neuen Streamingdienst, der die geilste Serie hat. Sind sie im Moment wahrscheinlich unbeliebt. Mhm. Und ja, sie warten jetzt mal ab, ob das in einem Desaster endet, das ganze PR-Desaster, finanzielles Desaster, weil vielleicht die Leute tatsächlich keinen Bock haben, das zu machen, oder ob das sich am Schluss ausrechnet, dass sie sagen, ja, wir haben zwar vielleicht ein paar hunderttausend Abonnentinnen und Abonnenten verloren oder vielleicht sogar ein paar Millionen, wer weiß, oder Netflix hat im Moment 120 plus Millionen, wenn ich mich nicht irre. Aber wenn die, die übrig bleiben, dann natürlich alle den Vollpreis zahlen oder wenigstens mit Unteraccounts zahlen, dass sich das am Schluss finanziell dann wieder gleich in einem Umsatzwachstum ausrechnet, dann werden die anderen, oder wie das Meme von dem, der hinter dem Baum mit den Händen so, werden die sagen, ja, machen wir auch.
Aber es wäre auch geiler Move, wenn die anderen sagen, hey, bei uns kannst du immer noch sharen, dann können sie sich auch sehr profilieren. Voll. Und das würde sie nicht tweeten und in 5 Jahren schaut man zurück auf einen Tweet und sagt, look, dann haben sie noch sharen.
Damals noch. Sharing is caring, genau. Gellet und so.
Ich habe es eh schon gekündigt, also mir ist es auch wurscht.
Ah, ja.
Ich mache das so monatsweise irgendwie, wenn ich eine Serie habe, die ich schauen möchte, dann mache ich mal wieder ein Netflix-Abo und kündige es aber immer direkt wieder.
Aber mir ist Netflix so Grunddings, Grundabo und alle anderen Abos tun ja monatsweise dazu kaufen, wenn mal irgendetwas läuft.
Ich hatte das früher auch so gehabt. Und jetzt mittlerweile, muss ich wirklich sagen, hat irgendwie Qualität für meinen Geschmack mindestens schon recht nachgelassen. Mhm. Und darum habe ich das bei Netflix jetzt eben auch angefangen, um nur noch
selektiv. Komm, jetzt schaust du nicht Too Hot to Handle und alle anderen Trash-Serien, die kommen. Das ist doch cool, gell?
Finger weg. Oh, und so Zeug. Ich finde eben, ich finde die Massnahmen alle fair enough, wenn es wenigstens noch eine Möglichkeit gäbe, dass ich quasi einen Account kann machen kann, wo ich UHD habe, wo ich HD-Qualität habe, also weißt, maximal Qualität und von mir aus nur ein Stream aufs Mal. Quasi, wenn ich sage, ja gut, jetzt, wenn ich ihn nicht kann sharen, für was habe ich dann einen Familie-Account? Oder ja. Unter Anführungs- und Schlusszeichen.
Mit fünf gleichzeitigen Streams, oder?
Brauche ich ja dann nicht mehr, wenn ich ihn nicht mehr darf sharen. Warum muss ich dann für das zahlen, für die Möglichkeit? Dann wollte ich wenigstens sagen, man gibst mal einen Account für 12 Stutz. Und dann kann ich nur ein Gerät aufs Mal streamen, aber ich bin ja eh allein daheim oder die Freundin oder weißt du. Brauchst einfach nicht mehr.
Dann wäre ich auch dabei, ja.
Dann beende ich, sage ich, okay, fair enough. Oder? Weil dann bist du auch preislich etwa bei den anderen. Wäre es auch immer noch teurer, aber über das lasse ich dann. Aber so wie es jetzt ist, ist es wirklich einfach nur Schweinerei, finde ich ehrlich gesagt. Also hey, früher hast du es super gefunden und hast sogar die Leute aktiv dazu bewogen, das zu machen. Und jetzt findest du es nicht mehr super, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber zwingst mir auf, trotzdem das Familiendings müssen zu machen für 25 Stutz, wenn ich die maximale Qualität will. Nein, das finde ich nicht gut. Da bin ich wirklich dagegen. Finde ich nicht cool.
Naja, ich glaube auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das irgendwie, so wie es jetzt sich ankündigt und so, dass sie da positiv am Ende werden rauskommen von dem. Irgendwie, das. Ja, das würde mich nicht wundern, wenn sie sogar dann zurückrudern müssen und so. Und schlussendlich das Ganze einfach nur das Debakel müssen abhocken. Aber
es gibt tatsächlich Gerüchte und Stimmen, die sagen, dass sie jetzt zurückrudern und Q2 sagen, liegt tatsächlich daran, dass eben in den wenigen Ländern, wo es läuft, wie Portugal, Spanien, ich glaube noch ein paar südamerikanische Länder, es ist mir tatsächlich ein bisschen besorgt, wie es dort sich entwickelt. Ja, cool. Und wir wollten das noch ein bisschen länger beobachten, bevor man definitive Massnahmen für weltweit trifft. Ja, sind aber Gerüchte und Stimmen. Also es ist jetzt nicht irgendwie etwas Erwiesenes.
Jetzt wird immer alles teurer und so. Ja gut, also kommt, dann machen wir da fertig mit den News. Ich würde sagen, wir machen das kurzes Päusli und dann kommen wir nachher wieder zurück mit dem Big Screen. Und ich schaue jetzt mal, ich habe einen Workaround gefunden vielleicht. Und nein, er funktioniert auch nicht. Also, dann müsst ihr es euch jetzt auch einfach vorstellen. Bis nachher. Willkommen zurück nach unserem kurzen Päuseli. Und genau, wir steigen gerade ein in unseren Big Screen. Und genau, da hat er eigentlich verschiedene zur Auswahl. Ich klicke mal auf den. Play the Pop Tones.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ganz lässig. Ich kann nicht sagen, woher das kommt. Ich kenne das, doch, aber jetzt fällt mir gerade nicht ein, aus welchem Film das ist.
Das haben wir sogar schon mal bei einem iFrame-Dings gehabt. Wo du auch schon. Ich sag dir, ein Steven Spielberg-Film.
Das passt noch. Steven Spielberg. Wissen Sie jetzt was?
Ich habe keine Ahnung. Es muss irgendein Science-Fiction-Film sein im Jahr.
Es ist ein Ja, geht schon in
Science-Fiction. Ja, weil der Sound kommt ja auch. Ja, vermutlich der die von dritten Art, der Alien-Film da.
Close Encounters of the Third. Kein, habe ich es jetzt richtig gesagt? Also die unheimliche Begegnung der dritten Art.
Ja, genau. Ja, aber den habe ich vor 100 Jahren das letzte Mal gesehen. Aber der Klang, den vergiss ich nicht. Der Sound vergiss ich nicht. Stimmt, ja.
Es ist geil. Dann, glaube ich, irgendwie so eine Art Kommunikation zwischen Außerirdischen und Dings. Mit Lichter und Kaunik. Ah, kann ich jetzt auch nicht mehr so im Kopf, aber das ist natürlich...
Gut. Ja gut, aber über den reden wir heute nicht. Stattdessen reden wir über den Consultant, respektive er. Ich weiss nichts, außer dass der Bruno Waltz mitspielt. Der Bruno Waltz.
Der Bruno Waltz.
Okay. Der Bruno, ja. Al Christoph, ah, stimmt. Der sieht aber schon ein bisschen aus wie Bruno. Der Kriegel Waltz.
Der Bruno Waltz, ist schon gut. Kein Problem. The Consultant läuft auf Amazon Prime Video, hat 8 Folgen an etwa 30 bis 35 Minuten. Und wie du schon gesagt hast, der Star von der Serie ist der...
Der Bruno.
ist der Christoph Waltz als Firmenberater Regis Pato.
Sorry, hast du richtig gehört? 30 bis 35 Minuten hast du gesagt?
Pro Folge, ja.
Cool, erfrischend, mal etwas Kürzeres.
Richtig, ja. Genau, um was geht es? Am Anfang geht es um eine Tragödie, nämlich um die brutale Ermordung vom Firmenchef von einem Mobile-Game-Entwicklerstudio, aber wo dann noch am gleichen Tag von den Ermordungen mysteriösen Firmenberater auftaucht, der noch nie irgendjemand in dieser Bude jemals gesehen hat, aber offenbar alle Papiere hat, die ihm berechtigen, die Kontrolle über die Firma zu übernehmen, sind es Craig und Elaine, die vermuten, dass irgendetwas faul an dieser Geschichte ist. Der Petoff, eben der Firmenberater, der gibt aber einfach nur eins vor, nämlich, dass er die Marot-Firma wieder auf Kurs bringen will, und zwar um jeden noch so moralisch fragwürdigen Preis. Und dabei ist von Anfang an klar, dass er natürlich irgendein Geheimnis am Hüten ist. Ja, eben, du hast es schon gesagt, Tommy. Es sind wenige kurze Episoden und es fällt einem wirklich leicht, diese Serie auch darum, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit zu bingen. Also ich habe das auch innerhalb von einer knappen Woche, wenn überhaupt, schon durchgehabt. Und natürlich wird die Serie auch vom Christoph Waltz getragen. Er ist eine absolute Wucht. Er ist so ein richtig, richtig fieser, böser, verstörender Chef, der einem richtig unter die Haut geht. Ich habe immer wieder so gedacht, hey, nein! Das geht doch nicht, leckt um mir und so. Wirklich grusig. Hat mich wirklich jede Episode mindestens einmal richtig triggert, aber ich will das jetzt,
geil.
Ich will das jetzt auch gar nicht allzu detailliert ausführen, weil es wäre natürlich Spoiler und man muss es einfach selber erlebt und gesehen haben. Nur so viel, es ist das wirklich krass und nichts für schwache Nerven. Also, und damit meine ich nicht mal irgendwie Splatter oder Gory, sondern wirklich einfach so der Psychoterror, der dort passiert. Und die Serie selber, die spielt natürlich mega eben mit dem Mystery-Box-Prinzip. Also wer den Regisseur J.J. Abrams kennt zum Beispiel, der weiß sofort, von was ich rede. Man redet vom Mystery-Box-Prinzip, wenn eine Handlung sich, also in einer Hand, also, nein, Entschuldigung, wenn eine Handlung sich wirklich um ein grosses Geheimnis dreht. Oder
du bekommst das ist von ihm, das ist ja hure geil, oh mein Gott.
Also, ich sage jetzt nicht, dass es von ihm ist, sondern der J.J. Abrams, der Regisseur, der macht das fast in jedem von seinen Filmen. Sogar in Star Wars Episode 7, wenn so an Snoke und wer ist Rey und ihre Vorfahren. Yeah. Es ist alles immer ein bisschen Mystery Box bei ihm. Und eben, man redet von dem Prinzip, wenn sich deine ganze Handlung immer um so ein Geheimnis dreht. Und das ist natürlich da auch nicht anders. Oder du bekommst eine Antwort und drei neue Fragen pro Folge über. Und die ganze Spannung wird einfach durch das Geheimnis erzeugt, weil du willst wissen, was dahinter steckt. Und jetzt gibt es natürlich die sagen, dass das eigentlich ein recht billiger erzählerischer Kniff ist, weil Mystery Box verzeiht tatsächlich mega viel. Du musst viel weniger in deine Charaktere investieren oder viel weniger in eine gut geschriebene Story, weil die Spannung, nur schon, dass das Geheimnis da ist, erzeugt sich die Spannung irgendwie wie von allein. Ich persönlich bin aber ein mega Fan von Mystery Box Serie und Film. Ich liebe das tatsächlich einfach
im absoluten
Sack. Und wenn du jetzt zudem eben tatsächlich auch noch gut geschriebene Charaktere und eine geile Story hast, dann kommt zum Beispiel so etwas raus wie Severance auf Apple TV Plus. So viel kennt es. Oder das, falls ihr noch einen Tipp braucht, Severance auf Apple TV Plus. Ich sage mal, im Vergleich dazu ist der Consultant dann nicht ganz so gut oder nicht ganz auf dem gleichen Niveau. Es ist natürlich genial. Also der Christoph Waltz ist ein geniales Casting. Der trägt das auch. Ich finde aber im Vergleich zu ihm, die restlichen Schauspielerinnen und Schauspieler, die verblassen das ein bisschen oder haben halt nicht einfach ja, die Strahlkraft, die ein Christoph Waltz hat. Erfrischend habe ich aber gefunden, dass zum Schluss hin nicht alles komplett erklärt wird. Also es hat durchaus noch ein paar Lücken, die man ein bisschen selber muss füllen, Hinweise, wo man selber interpretieren muss. Es gibt tatsächlich ganze Reddit-Threads, die sich über das
natürlich.
Ende... Also weißt du, wir gehen sogar über die Symbolik von der Serie reden. Es geht teilweise sogar ins Religiöse hin. Es ist wirklich recht straub. Und man kann wirklich recht deep down the rabbit hole mit den Consultant. Und ich habe gefunden am Schluss, das macht es doch auch irgendwie noch geil, die Serie. Oder dass es da doch noch Sachen zu besprechen gibt. Das beschäftigt einem auch noch ein bisschen. Und ja, darum habe ich das geil gefunden. Der Samuel hat die auch gesehen, diese Reihe. Wir haben beide festgestellt, so, stimmt, wir haben sie gesehen. Bei dir könnten wir reden, was meinst du?
Ich habe sie ziemlich schnell durchgeschaut, wie du. Ich glaube, ich habe weniger als eine Woche gebraucht, einfach weil sie so spannend war. Und es ist mir ähnlich gegangen wie bei dir. Also wie dir, es ist zum Teil wirklich so unangenehm zum Schauen, weil er macht einfach alle unangebrachten Sachen, die du könntest machen an einem Arbeitsplatz. So, ohne jetzt das spezifisch zu spoilern. Aber es ist wirklich so, und es ist wirklich so ein Psychoterror dann für die Angestellten. Und ja, du kannst dich irgendwie so ein bisschen identifizieren und denkst, oh mein Gott, das geht wirklich nicht und so. Und wie kann man mit dem durchkommen? Und ich
kann auch... Also ist es so ein bisschen wie der Michael Scott, einfach in psychopathisch und ganz
böse. Kann ich auch mal fragen?
Also schlimmer.
Die Office einfach in
Psycho. Ja, also wie schlimmer, oder respektive nicht. Ja, genau. Also in ernst gemeint eher so ein bisschen. Es ist halt nicht lustig, sondern es ist ernst quasi. Ja, etwa so, genau. Ja, und ich habe auch gefunden, der Christoph Waltz, es ist halt seine Paraderolle. Also weißt du, so der Bösewicht, der höfliche Bösewicht. quasi, also der Psychopath so ein bisschen. Das ist total seine Rolle und ja, also er spielt halt super gut und ich habe auch gefunden, ich habe auch Severance habe ich auch gesehen und es ist sehr nach einem ähnlichen Prinzip so ein bisschen, das stimmt. Ich habe auch gefunden, es ist nicht ganz so gut wie Severance, aber es ist näher dran, also es ist ein bisschen anders und eben man hat es schnell mal durchgeschaut und ich finde, also ich finde das auch super, dass nachher kannst du so go Reddit-Threads durchschauen und so weiter. Und das habe ich wirklich auch gemacht, also am Schluss, wo dann so der Schluss nicht ganz klar ist, was jetzt das alles bedeutet und so, bin ich auch irgendwie mal auf Google gegangen und haben mir ein paar Rezensionen und so weiter reingezogen. Und das finde ich auch noch cool, wenn irgendwie so eine Serie noch ein bisschen Fragen offen lässt.
Egal, ich liebe das, so eine Stunde nachdem ich es geschaut habe, noch irgendwie deep down the rabbit hole zu gehen. Mit Lost hat das Ganze angefangen, dann war es so die erste Serie, gewesen, wo so das Internet-Detektivspiel angefangen hat nach jeder Folge und dort habe ich es angefangen und ich liebe so Serie, also würde ich mir das definitiv auch anschauen. Es würde mich noch interessieren, jetzt, wie ihr das erzählt habt, habe ich gedacht, es ist sicher sehr gut bewertet, ich habe es kurz gegoogelt parallel und auf IMDb jetzt aber nur 6,5 von 10 Sternen.
Krass.
Gibt es habe ich auch gesehen, ja.
Ein Serienrating ist das miserabel.
Hat das irgendeine Kontroverse? Ist den Leuten zu woke, in Anführungszeichen? Es ist ja manchmal so, oder? Ein paar Episoden von The Last of Us sind ja auch downvoted worden, wegen der Storyline von diesen zwei Homosexuellen, die dort drin sind, vorkommen. Gibt es irgendetwas, was die Leute triggert? Oder ist es einfach eine kontroverse Serie, die du echt geil findest oder nicht?
Ich glaube, es ist eher Letzteres. Es ist, glaube ich, wirklich irgendwie so, vielleicht ist eben, weil am Schluss nicht alles ganz erklärt wird, hat es vielleicht ein paar Leute, die gefunden haben, ich persönlich habe gefunden, eben, ja, es hat mal ein, zwei Längen dazwischen, oder eben, ich finde, die anderen Charaktere verblassen schon ein bisschen neben Christoph Waltz. Ich habe die nicht alle ganz so, wie sagen wir, engaging gefunden. Also, es sind nicht schlecht, aber ja, 6,5 finde ich jetzt schon ein bisschen krass. Also, ich habe es auch gesehen, ich habe gedacht, so, okay, also ein bisschen besser. Ich hätte schon ein 7er Rating erwartet, aber es ist jetzt nicht Severance. Das ist
aber hey, dann ist eben die Bewertungsplattformen, dürfen wir dann eigentlich halt, haben wir gesagt, gleich nicht zu viel Aufmerksamkeit
ist
schenken.
So,
weil
ist so.
Schlussendlich, eben, weisst nicht immer, wie viel dort reinfließt und das Zeug kann grossartig sein und genau, vielleicht die einen haben dem ein 10 von 10 gegeben, oder? Und die anderen ein 1 von dem her.
Ja, ja. Aber es hat jetzt nicht irgendwie welche Vogue-Themen oder so drin, dass das die Leute irgendwie triggert hat. Das ist, vielleicht finden es die Leute auch einfach unangenehm zum Schauen.
Sonst ist es auch Rotten Tomatoes. Also die Kritikerwert ist bei 78%, das geht noch. Aber der Audience-Score ist bei 56%, also ist ziemlich schlecht.
Lustig.
Dort ist meistens polarisiert es ein bisschen mehr. Also entweder ist es mega gut oder mega schlecht. Bei Rotten habe ich immer das Gefühl.
Das ist immer die Gegenüberstellung.
Ich habe es auch gefunden, es ist eigentlich nicht. Also ich denke, es ist auch ein bisschen überraschend schlechte Wertung. Es ist schon so, aber es ist jetzt nicht, ich weiß nicht, es geht nicht mega tief oder hat, ist extrem überraschend oder so. Ich verstehe schon ein bisschen, warum man es nicht super gut findet, aber ich finde, man kann das wunderbar schnell durchbingen und es ist sehr unterhaltsam und der Christoph Waltz ist einfach toll.
Ja, der Bruno.
Entschuldigung.
Der Bruno Waltz. Was sonst das viel bestes Rating hat auf IMDb und ich gesehen habe zumindest zwei Folgen. Ich habe etwas Altes ausgraben, hat es mir in TikTok irgendwie reingespielt. Und das heisst Garth Marenghi's Dark Place. Also Garth, G-A-R-T-H. Und das ist ganz geil. Also ich bin darauf gestoßen, weil irgendwie spielt es mir immer oder zeigt es mir immer so Clips von Matt Berry, der den Vampir spielt in What They Do, What We Do in the Shadows. Ja. What They Do. Die Vampir-Serie, die lustig. Und der zeigt es mir immer und dann hat es mir da so eine Serie gezeigt, die aussieht, als wäre sie aus den 80er. Und genau, diese Serie kommt aus 2004, spielt aber, ist so eine fiktive Serie, die in den 80er gespielt hat, so eine Horror-Serie. Und dann macht dort der Garth Marenghi macht dort einen Rückblick auf seine Serie. Also der ist auch fiktiv, oder? Mhm. Ist ein fiktiver Rückblick auf eine fiktive Serie. Völlig ernst gemacht. Und das ist wie so ein eben so eine kurze Horrorserie, die in einem Spital spielt. Dark Place heisst das Spital. Und ey, da wirklich, mich hat das einfach schon. Ich tue mal denen, die dazuschauen. Den Trailer mal kurz rein. Weil einfach der Sound dort. Mich hat der Sound natürlich schon abgeholt. Ich finde es gar nicht so gut.
We're talking creme de la creme.
Egal, ich habe es wirklich auf alle Arten lustig gefunden.
Das ist britisch.
Und Ja, genau. Ja, genau, der, wo du da gehört hast, das ist der... Jetzt muss ich schon schauen, wie sein Name ist. Ich habe da so viele Sachen zum Umschalten. Der Richard IOA. Ich weiß gar nicht, wie man ausspricht. Aus IT-Crowd kennen dann die meisten.
Ah. Mhm.
Er ist ein dunkelhäutig dort. So kann man halt am einfachsten beschreiben. Und den finde ich der ist huere lustig. Und der spielt dort eben auch mit. Er spielt einerseits... ich glaube, der Publisher oder so von der damaligen Sendung. Und er ist auch einer von denen, der im Rückblick hockt dann immer so auf einem Stuhl, weißt, so cool, hinter da schwarzen Hintergrund, und sie redet dann ab und zu über die Serie. Und genau, er ist der Publisher, und meistens redet natürlich der Garth Marenghi, der Regisseur, der auch mitspielt. Und er spielt in dieser fiktiven Serie einen Arzt, zusammen mit dem Matt Berry, der ist auch ein Arzt. Und es ist einfach so ein... es passieren einfach unheimliche Sachen dort. Und es ist alles so völlig trashig gespielt. Weißt du, irgendwie in der einen Folge zum Beispiel, dann wird die eine Ärztin wird plötzlich besessen und hat so Telekinese und dann fangen die Objekte von oben schweben und du siehst natürlich das Schnürli dran und alle spielen dann auch, weißt du, so hölzern oft oder einfach so... Ach, so herrlich übertrieben, ist auch so lustig. Weißt? Und dann laufen sie so im Stemmschritt irgendwie den Gang entlang und einfach so, alles ist so ein bisschen falsch, oder? Aber halt so eine perfekte Parodie zu diesen 80er-Jahr-Filmen, die dann das aber in Ernst gemacht haben. Ey, das ist einfach echt, das ist so lustig. Eben dann mit dieser Telekinese-Folge dann eben alles schwebt, weißt du? So, der eine wird dann verfolgt von so einem Postage. Und, weißt du, und er rennt dann natürlich völlig panisch davon, so, ah! Und dann im Rückblick sagen sie dann, ja, wir haben eben irgendwie, die Serie ist, Folge schon mal 8 Minuten lang gewesen, wir haben es dann müssen strecken mit Slow Motion. Und wir haben einfach alles gestreckt, was nicht geredet wird. Aber völlig ernst redet es. Das hat dem Ganzen natürlich noch so einen künstlerischen Vibe gegeben und so. Und dann siehst du natürlich so typisch in der Zeitlupe rennen und so. Es ist so gut. Und dann wird er in der einen Szene hat er ein Duell mit einem Bügeleisen und so. Und es ist einfach völlig geil gemacht. Einfach, ich finde es wirklich vom Sound und von, sie spielen es so super, so ernsthaft, oder? Die Szene. Weißt du, zwischendurch hat es mal so einen Splatter-Effekt. Sonst ist es nicht wirklich Horror, oder? Und sie gehen völlig ernst darauf ein. Es ist so lustig. Geht nur 25 Minuten Folge, gibt nur 6 Folgen. Das ist so eine Miniserie. Okay.
Und wo?
Es läuft ist auf i4 gelaufen. Also ich glaube, du müsstest über mit VPN auf den, wie heisst die britische Streaming-Ding da?
iPlayer, oder?
iPlayer.
Wobei ist der BBC?
Mal, genau, aber die Sachen dort sind dort eigentlich auch drin. Das i4-Zeug steht, habe ich gemeint, auch drin. Aber sonst mit einem VPN kannst du es sicher schauen. Mega lustig. Natürlich auch ein 4:3-Format, das Ganze. Und was ich auch noch speziell finde, was mir aufgefallen ist, der Sound. Du hörst so mega klar, weißt, wenn sie Schritt vom Laufen oder wenn sie irgendeine Tür aufmachen. Und ich finde, das tönt immer so geil. Es ist alles so ultra klar. Also, das haben sie bewusst gemacht. Das ist schwierig zu beschreiben, aber du hörst...
Also Fußschritt so.
Weißt, wirklich, klack, klack, klack. Ja, genau. Wieso kommt jetzt der Sound?
Jetzt kommt alles, was du vorher gefunden hast.
Hey, das könnte sein.
Es spukt hier, ja, genau wie es rein.
Jetzt geht es. Mein Soundboard geht jetzt wieder. Ich weiß nicht, was mit dem Gerät los ist.
Das war ungescriptet. Das muss ich
drin lassen. Ich könnte es ja rausschneiden. Das ist eine separate Spur. Okay, das macht mir ein bisschen Angst. Genau, aber nein, wirklich, gebt euch diese Reihe, wenn ihr sie irgendwie schauen könnt. Sehr, sehr lustig.
Ich finde es auch geil, dass dir so etwas auf TikTok empfohlen wird. Deswegen das Lustigste dran.
Ja, das ist wirklich geil. Der hört auf Matt Perry, Mann. Matt Berry, von dem bin ich fängs. Wie Matt Perry? Heißt nicht der Ding Matt Perry? Der von Friends.
Matthew Perry, oder?
Heißt der ja, aber Matt Perry abgekürzt. Ah, okay. Kein Wunder, verwirrt mich den, wenn der Matt Berry heisst und dran der Matt Perry.
Okay. Heute hast du es mit den Namen.
Ei, du. Ja gut. Also, dann hüpfen wir doch weiter. Ich meine, dann probiere ich es jetzt hier. Vielleicht verreckt auch alles, aber vielleicht auch nicht. Ja, siehst du, das geht nicht. Aber ich habe ja einen Workaround gefunden. Alles improvisiert. Das muss beim ersten Mal auch ein bisschen so sein, aber hey.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, siehst du, wer lange übt, dann klappt das. Oh, das geht nochmal kommen. ja, genau. In unserer Spielecke. Ich würde sagen, Tommy, ich gebe dir mal den Vortritt. den Vorzug. Du hast das neueste Spiel gezockt und zwar... hast du es noch durchgeschafft?
Ja, es durchgeschafft, ja, tatsächlich.
Forbidden West, Burning Shores.
Gestern Abend habe ich es durchgeschafft. Es war eine intensive Session, vor allem der erste Abend. Da bin ich wirklich bis um 2 oder 3 Uhr nachts bin ich am Spiel. Es ist wirklich nur eskaliert.
Commitment.
Ja, Commitment. Nein, es war schon verdammt lustig. Also, es ist, du kommst so schnell in einen Loop rein, wo du einfach nicht aufhören kannst. Aber genau, Horizon... Phil, du hast ja 2 getestet, oder? Letztes Jahr, ja, oder? Also, genau. Dir ist ein Begriff. Mhm. Luca, du hast ein PS5. Hast du das auch gespielt?
Ich habe es wirklich sehr viel gespielt.
Ja. Ah, cool, okay. Sehr okay. Viel. Samuel, du wahrscheinlich eher weniger.
Nein, sagt mir gar nicht.
Okay, ich probiere es dir zu erklären, um was es geht. Das erlaubte Kreis von den Horizon-Kenner kommst und jeder, der zulässt, auch. Horizon spielt in so einer postapokalyptischen Welt. Finde ich immer geil. Postapokalypse geht immer. Diese Welt finde ich aber besonders cool, weil die wird von so Dinosaurier-Robotern regiert. Und es klingt sehr komisch, aber es wird alles wissenschaftlich erklärt. Wissenschaftliche Anführungszeichen. Aber ich finde die Hintergrundgeschichte von dieser Welt ich super. Wirklich eine von der einzigartigsten Settings in der Videospiellandschaft, glaube ich. Es gibt jetzt schon 2 Games von dem. Und in beiden Games spielst du als Aloy, heisst sie. Das ist so eine Stammeskriegerin, wo so wie das Auserwählte gilt. Sie hat spezielle Kräfte und die Kräfte...
Und tschüss. Oh.
Der Dom jetzt mal wieder rausgehauen. mal schauen, ob wir jetzt das jetzt überbrücken können. Weil das ist, er erzählt dir noch. Dann können wir nämlich mal die Wahrheit sagen. Das ist völlig überbewertet.
Das ist sehr schön. Aber du hast es auch gespielt. Also,
ich oder wie? Ja, ich habe den Test für uns gemacht.
So, da bin ich wieder.
Genau, warte, Tommy, falls du uns gehörst, musst du jetzt eine Sekunde warten, bis ich dich da wieder zuschalten kann. So, jetzt gehört mich auch wieder. Ich habe gerade gesagt, dass du völlig ein Seich erzählst, dass es das überbewerteste Game aller Zeiten
ist. Skandal! Dann rede ich mich jetzt so schön in Rage und ich gehe raus und dann werden da Fake News verbreitet vom Film. wo bin ich gewesen? Genau,
du spielst als die Auserwählte.
Genau, ja. Das wird auch erklärt, wieso es aus der Welt ist. Gehe jetzt nicht näher darauf ein, aber es ist sehr, sehr wichtig in dieser Welt. Und im 2 hast du so eine mysteriöse Organisation bekämpft, die eine Gefahr für die ganze Welt war. Die ist eliminiert im 2, mehr oder weniger. Und jetzt stellt sich in der Erweiterung, in Burning Shores heisst die, stellt sich heraus, dass das vielleicht doch nicht ganz fertig ist mit dieser mysteriösen Organisation. Und das ganze Spiel, also 2 spielt in San Francisco und Burning Shores spielt jetzt in Los Angeles oder zumindest in der Ruine, in dem, was übrig ist von dieser Stadt. Und der Gameplay-Loop ist genau gleich wie bei dem Hauptspiel. Also du bekämpfst so riesen Roboter-Dinosaurier und die haben auch ihre Schwachstellen. Du kannst einzelne Teile von denen abschießen, zum Munition machen, zum neue Ausrüstung herstellen und so. Das ist alles genau gleich. Das Coole an Burning Shores ist aber, dass weil die ganze Geschichte nach dem Ende vom 2 spielt, wirst du echt voll ins kalte Wasser geschossen. Also du hast da null Schonfrist. Und ich habe wirklich ein paar Stunden gebraucht, bis ich wieder einigermaßen gut konnte spielen. Ich habe mich wirklich sehr dumm gefühlt. Ich habe alles vergessen gehabt. Es ist ein Jahr her, seit ich das 2 gespielt habe. Und ich habe wirklich keine Ahnung mehr gehabt von den Waffen, die ich freigeschaltet habe, von den Skills. Und das ist ein recht komplexes Kampfsystem. Also du hast sehr viele verschiedene Munition, Waffen und jeder Roboter muss irgendwie anders angehen. Jeder zwingt irgendeine andere Strategie anzuwenden. Und ich habe wirklich ein Zeit gebraucht, bis ich wieder drin war. Aber eben cool. Du hast von Anfang an Zugriff auf alles. Und von dem her ist es wie so erfrischend, dass es sich nicht langsam aufbaut, sondern dass es gleich voll losgeht. Und das Gleiche ist auch bei den Transportmöglichkeiten. Du hast im 2, wenn ihr euch erinnern, hast du kurz vor dem Schluss des Spiels hast du einen Flugdinosaurier freischalten können. Ja. Oder? Und bis zu diesem Zeitpunkt hast du alles zu Fuß müssen machen oder halt auf dem Rücken von etwas kleineren Robotern, die du hast können freischalten konntest. Und am Schluss hast du Zugriff auf die ganze Map auf dem Rücken von diesem Flugdinosaurier oder Roboter. Und das hast du hier von Anfang an. Und das ist cool. Das Spiel gibt dir wirklich von Anfang an alle Freiheit und du fühlst dich nicht mehr so eingegangen. Du musst nicht mehr irgendwie stundenlang klettern, um irgendwo raufzukommen, sondern du gehst einfach auf den Flugdinosaurier und erkundest alles. Und die Map fühlt sich auch so an, als wäre sie so designt mit dem im Hinterkopf. Also, dass du von Anfang an wirklich alle Möglichkeiten hast. Und die Map ist auch viel kleiner als im Hauptspiel. Die ist wahrscheinlich so ein Viertel oder so. Ein Viertel von Grösse. Und ich habe es sehr cool gefunden. Erfrischend.
Immer noch
schon riesig ist, ja.
Für ein Add-on, ja.
Ja, voll. Und weil du von Anfang an kannst fliegen, kannst du schnell alle Sekunden und dadurch ist das Spieltempo extrem hoch. Also du bist wirklich voll in Action drin, kannst alles anschauen und es macht huere Spass von Sekunde 1 her sozusagen.
Nice.
Und es sieht einfach huere geil aus. Das ist das, wo mir am meisten ist geblieben. Also spieltechnisch immer noch super. Wenn du die anderen Games geil gefunden hast, wirst du es auch super finden. Aber grafisch, was die da auf Bay gestellt haben, das ist nicht normal. Und die Erweiterung gibt es auch nur für PS5. Das 2 ist ja auch noch auf der PS4 rausgekommen, aber das gibt es jetzt wirklich nur auf der PS5. Und das Geilste, es klingt komisch, aber das Geilste an dieser Erweiterung sind die Wolken.
Oh!
Die Wolken sind so verdammt realistisch. Ich habe wirklich noch nie so schöne Wolken in einem Videospiel gesehen. Der Flight Simulator kann einpacken. Es ist so verdammt geil. Es ist komisch, dass ich so über Wolken schwärme, aber wenn ihr es seht, für die, die zuhören, pausiert den Podcast, geht auf YouTube, geht den Trailer anschauen und schaut euch die Wolken an. Es ist wirklich nicht normal.
Wolkenporn, voll geil.
Ja, und es ist halt nicht nur optisch, oder? Weil du fliegst viel in diesem Spiel und darum hat es auch Einfluss auf das Gameplay. Das Wetter ist manchmal schlecht und dann musst du so riesen Wolkendecken fliegen und siehst nichts. Und manchmal entdeckst du schon komische Sachen in den Wolken, wo du dann kannst erforschen, was das ist. Also es ist wirklich, wirklich cool gemacht. Und das ist der Grund, wieso, das geben sie ja offiziell an, das ist der Grund, wieso dass es auf der PS4 nicht rauskommt, weil sie die Wolken nicht können machen dort. Recht ein geiler Grund, wie ich finde.
Es ist bewölkt auf
der PS4. Sie sehen ja, genau. Schön aus. Das sind schöne Wolken.
Gell?
Nice.
So richtig
schöne Cumulus-Wolken.
Richtig dicke Wolken. Und in den anderen Spielen waren es halt 2D-Wolken, die funktioniert haben. Aber hier sind sie all in gegangen. Ich wollte gar nicht wissen, wie viel Zeit und Geld sie müssen investieren in diese Wolken. Ja, und die Story ist auch so ein bisschen kleiner und intimer als im Hauptteil. Du hast den Hauptcast, es sind einfach 2. Im 2 waren es irgendwie 5 oder 6 Leute gewesen, und du hast einfach 2 Leute, die im Zentrum sind, Aloy und noch eine andere Stammeskriegerin, finde ich auch cool. Und das Spiel lässt sich auch so ein bisschen Zeit, um sie sich kennenlernen und es ist wirklich so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene, also das habe ich auch cool gefunden. Was nicht so geil war, ist der letzte Bosskampf. Das hat mir so einen faden Nachgeschmack oder Beigeschmack gegeben. Wie gesagt, das Gameplay mit den Dinos zerstören, Roboter zerstören, hure geil. Und dann der Bosskampf am Schluss, sensationell inszeniert, auch etwas vom Geilsten, was ich je gesehen habe in einem Videospiel, aber spielerisch einfach nichts. Es hat nichts mit dem zu tun, was du bis dann gemacht hast. Es ist einfach nur mühsam und keine Ahnung, wieso sie das gemacht haben. So. Darum, ich habe es jetzt fertig gespielt und ich werde noch ein paar Nebenquests und optionale Sachen müssen machen, um den Fadbeigeschmack irgendwie auszuspielen von diesem Bosskampf.
Aber sonst, wie, von der, sag mal die Länge ungefähr, wenn man es jetzt normal spielt, nicht alles macht?
Ich glaube, ich habe jetzt wahrscheinlich so um die 13-14 Stunden gehabt.
Plus minus. Okay. Okay.
Ich habe mich vor allem auf die Hauptstory fokussiert, also ein paar Nebensachen gemacht. Und es gibt auch nicht so viele Nebensachen wie im Hauptspiel. Es gibt Nebenquests, die du kannst machen, Sammelbären, Gegenstand, die Dungeons mit Rätseln drinnen, die gibt es natürlich auch wieder. Aber halt alles viel weniger als im Hauptspiel.
Ja, ja. Holy shit, ich bin jetzt gerade, während du am Erzählen bist, das Video von der Vulkan anschauen. Das sieht ja wirklich fantastisch aus. Ja. Ich habe gemeint, du übertreibst völlig. Aber.
Und stell dir vor, es gewittert in diesen Wolken, also mit Blitzen. Ja,
ich bin jetzt gerade ein Video am Schauen von einem, der in so einer Sturmwolke reinfliegt. Das ist hochfaszinierend.
Ich habe doch keine Zeit. Hey. Gut, ich muss ja sagen, ich habe es nur gut gefunden.
Ja. Zwei jetzt.
Und, ja, genau. Ich habe es eins wirklich sehr gut gefunden. Und einerseits ist, ich habe tatsächlich die Story nicht so super gefunden. Die Aloy ein bisschen nervig, im Vergleich zum ersten. Aber genau, ich habe das Kampfsystem gefunden, die haben zu viel draufgepackt. Und vieles war auch ein bisschen für nichts gewesen. Und ich habe dann eben gleich, wie einfach eine Taktik gegeben, das hat für alles funktioniert. Und dann habe ich eigentlich immer die gleichen Sachen gemacht, überall. Und dann wird es eigentlich repetitiv. Es war too much irgendwie.
Es hat sehr viele Sachen. Also die Skilltrees sind also wirklich außer Kontrolle. Und jetzt gibt es noch neue Skills, die dazukommen. Neue Waffen gibt es natürlich auch. Es gibt eine Waffe, die dazukommt. Die stellt also ein bisschen alles auf den Kopf. So das ganze Kampfsystem. Ich will nicht verraten, was es ist. Aber sobald du die hast, spielst du ganz anders. Das habe ich auch recht geil gefunden. Und es kommt so aus dem Nichts irgendwie.
Okay, also positiv aber.
Positiv, ja, mega positiv. Sehr, sehr, sehr positiv.
Okay. Ein Sturmgewehr.
Nein, es ist etwas anderes, aber wirklich, es ist so ein bisschen ähnlich wie das Gefühl, wo der Flugroboter ist bekommen. Am Ende vom zweiten Spiel bekommst du jetzt eine Waffe, die deine ganze Herangehensweise an die Kämpfe komplett verändert.
Okay, ja, da bin ich doch Ich habe einfach keine Zeit, aber ich glaube, ich würde sonst gerne reinschauen, nur schon wegen der Wolken.
Ja.
Hey, aber es passt auch gut. Wir bleiben gerade in Los Angeles.
Stimmt.
Wir gehen jetzt nach L.A.
Auch postapokalyptisch eigentlich, hä?
Ja, genau. Und dort hat es einfach statt Dinos, hat es dort Zombies. Und ich wollte jetzt auch gar nicht mehr zu viel darüber reden. Übrigens, um Domicis gibt es auch noch ein Review und ein Songgespielt-Video dazu. Bei mir auch, vom Dead Island 2. Und ich glaube, ich kann es da auch relativ kurz behalten, weil das ist... Es ist so irgendwie x, weiß nicht, wie viel, 10 Jahre nach dem ersten Teil. Es spielt sich aber immer noch gleich wie Dead Island 1. Es ist eigentlich ein völlig hirnloses und anspruchsloses Spiel, wo du einfach aus der First-Person-Perspektive metzelst dich einfach durch Zombies durch. Primär mit Nahkampfwaffen, die dann wieder kaputt gehen. Die kannst du verbessern mit verschiedenen Ressourcen und so. Das ist das Gameplay. Du läufst rum und tötest einfach alles. Quests bestehen drin, dass du einfach irgendwo hinlaufst und jemanden findest oder rettest.
Und alles tötest.
Und es ist unglaublich blutig. Und wenn du einfach eben Bock hast, um einfach mal so ein bisschen rumschnetzeln, ich glaube, Koop wäre vor allem lustig, was ja bei der Testzeit nicht gegangen ist, dann ist das easy. Einfach wirklich ein hirnloses draufmetzeln. Aber im Fall, wirklich die ersten paar Stunden habe ich wirklich... Ich habe es fast wieder abgestellt. Mm. Das fängt so an, oder? Du kannst am Anfang so einen von diesen Slayer auswählen. Und ich habe mir dann Danny genommen, so eine Rockability, irische Rockabilly-Brut. Wirklich so, die ist voll lustig. Die habe ich wirklich gut gefunden. Super Dialekt und so. Aber dann kommst du raus, dann kommst du irgendwie, was auch nicht, einen Rohrzangen über oder irgendetwas und dann haust du auf die Zombies hin. Und das ist wirklich einfach so, so richtig lustlos und ohne Power. Im Fall. Ey, das hat mich gerade abgelöscht. Ich habe wirklich gefunden, das kann doch nicht sein. Es gibt etwas, was du im Game machst, das ist Zombies aber hauen. Das fühlt sich nicht gut an.
Ja, das ist kein guter Anfang. Dann.
Hey, und dann geht es wirklich ein paar Stunden und dann kommt dann mit der Zeit kommt dann das Zeugs Wucht über. Dann kommst du mal die besseren Waffen über und ein paar neue Fähigkeiten. Und dann machst du Dropkicks in die Zombien, smashst am Boden, schaltest den Rage-Modus ein, weil mit den Händen Zombies zerfetzt und so. Und dann wird's dann bist du dann irgendwann drin. Das Game ist immer noch stumpfsinnig. Es ist so ein Game, du läufst einfach rum, haust Zeugs kaputt. Zahlen gehen du, wenn du Gegner haust. Also weißt du, machst mehr Schaden, findest bessere Waffen, kannst sie besser verbessern. Das ist der Loop.
Aber du musst schon so ein bisschen blutrünstiger Psychopath sein, um das Game geil zu finden, nicht?
Man muss schon ein bisschen... Es hat ja so einen lustigen Vibe, trotz diesen Zombies
und so. Ich referenziere einen Kommentar, der unter deiner Review war, wo Psychoanalyse gemacht hat, glaube ich, mit ChatGPT, wieso dass man ein Psychopath muss sein, um es lustig zu finden, Zombies niederzumetzeln. Also alle, die das spielen, sind sehr, sehr gefährliche Leute, inklusive der Film.
könnt ihr dort lesen, warum das Psycho ist. Aber wie gesagt, schlussendlich habe ich es dann tatsächlich lustig gefunden und auch wirklich durchgespielt. Und dann auch eine gute Zeit gehabt, alles in allem. Aber der Anfang war wirklich kacke gewesen. Und es hat auch ab und zu Dips, wenn es wieder schwierig wird. Dann ist der Effekt auch wieder nicht. Weil einfach, ich finde, in so einem Game, du musst 2-3 Mal auf einen Zombie schnetzeln und dann musst du den wegfetzen.
Ja.
Dann musst du das sonst ist es nicht witzig. Ich spiele doch kein Starks. Ja.
Aber das ist einfach der Anfang, das komplette Gegenteil zu Burning Shores, wo es voll reingeht, ohne Pause. Und hier braucht es irgendwie 2-3 Stunden, bis es lustig wird überhaupt.
Eher mehr. Also, ich habe das Gefühl, 5 Stunden oder so. Also, ich habe das Gefühl, im zweiten Gebiet, in dem Venice Beach, steht, ist mir das erste Mal, habe ich gefunden, jetzt ist es geil, jetzt macht es Bock irgendwie. Das ist echt das Gebiet,
das ist lustig, weil ich hätte jetzt eher das Gegenteil erwartet, oder weil es so repetitiv ist, dass es am Anfang macht es noch Spass, irgendwie, okay, cool, komm, Zombies schnetzeln und dann wird es immer das Gleiche, aber in dem Fall ist es genau umgekehrt.
Ja, wirklich, es ist so ein typisches, irgendwie, sie nehmen dir am Anfang halt wie alles weg, was lustig ist, oder? Und dann erst, wenn du dann die verschiedenen Skills hast und so, und dann irgendwie, dann kommt der Loop, wo's einfach, wo du kannst mit, dann hast du allerhand Waffen und Zeugs und Sachen, und dann ist es lustig, oder? Aber vorher, ja, harzig. Hey, aber ich habe noch ein ganz anderes, wo ich... genau, doch, etwas soll ich noch kurz zeigen. Der Rap, genau, weil die eine von diesen Slayer, oder? Der eine kommt im Alten eben schon vor. Der Sam B. Und der hat so einen guten Rap gehabt.
Die gleiche Initiale wie ich. Bangs, I go bump in the
night. Oh ja, genau! Kannst du es bitte einmal mitnehmen?
Sam B!
Come Sam on. B on the mic.
Sam B in the house.
Ich sage dir nur noch Sam B. Guck da. Who do you voodoo heißt es hier.
Kommt er wieder vor in dem Fall?
Ja, er kommt wieder vor. Du kannst ihn nicht spielen, aber er ist eine von der Hauptfiguren, wo du interagierst. wirklich, gebt euch den «Who do you voodoo» vom Sam B. Müsst ihr euch mal geben. Es ist so gut. «Who do you voodoo, bitch?» Wirklich so. Das ist so das.
Nein.
Und das ist eben aus dem ersten Dead Island. Das ist so dumm, da ist man geblieben. Und dass der wieder da vorkommt, finde ich gut. Die wichtige Lore von dem Game bitte erhalten. Ja, genau. Nein, aber eins, wo mich wirklich mehr gepackt hat. Und ich habe es lange auf der Wishlist gehabt. War Tales. Das ist es. Es war lange im Early Access, darum habe ich es nicht angerührt. Weil ich fand, das sieht gut aus, spiele ich lieber später. Ist es ein Fantasy-Rollenspiel, so ein bisschen Mittelalter rum. Und du spielst es aus der Vogelperspektive. Du begleitest so eine kleine Gruppe. Also du steuerst dich auf so einer Übersichtskarte, eben, wo so eine Vogelperspektive war. Am Anfang hast du nur 3 Figuren. Es gibt keine übergreifende, weißt, so epische Saga und so. Es gibt natürlich schon ein bisschen eine Geschichte im Game, aber wirklich nichts. Weißt, so Skyrim, du bist der auserwählte Drache, blablabla und so. Sondern du bist wirklich eine Gruppe Söldner. Und du musst einfach sozusagen deinen Lebensunterhalt da, bestreiten. Und das machst du, indem du auf dieser Karte rumlaufst und dann vielleicht siehst du mal irgendetwas blinken. Dann kannst du irgendwie Holz aufnehmen oder du siehst vielleicht mal irgendeine Höhle. Dann laufst du dort hin und dann kannst du dort irgendwo die Höhle bewacht reden. Dann kannst du vielleicht irgendwie. Entweder raubst du ihn einfach aus, haust ihn um. Oder du kannst ihn bestechen, dass du irgendwie die Höhle dort abbauen darfst. Oder du begegnest irgendjemandem in der Familie, der dann sagt, hey, da, unser Vater ist gefangen genommen worden, weil er gestohlen hat, kannst du ihn befreien von der Wache. Du hast so ganz normale Aufgaben eigentlich. Klar, zwischendurch auch mal für irgendwie einen Jäger, in so einer Jägerfamilie, wenn du bei denen Mitglied werden willst, musst du irgendwelche Geisterwölfe jagen und so. Das hat auch so ein bisschen Übernatürliches. Aber weißt du, es ist so richtig das Rollenspiel-Feeling, was so in Dungeons and Dragons mäßt. Du bist einfach da unterwegs und erlebst Abenteuer. Und wenn dann. Natürlich gibt es viel Kämpfe. Vieles bewegt sich auf dieser Karte auch. Also du siehst manchmal Händler rumlaufen und Söldner und halt manchmal eben auch Gegner. Und dann kannst du sie in sie reinlaufen und dann wechselt sie in den Kampfmodus. Und der ist dann rundenbasiert. Du tust dann am Anfang deine Leute auf so freie Feldchen platzieren, bevor der Kampf losgeht. Und dabei am Anfang hast du 3 Leute. Ich glaube, mittlerweile habe ich etwa 8 oder so, inklusive 2 Ponys. Eins davon kämpft mittlerweile auch mit, weil das habe ich können ausbilden als Kampfpony. Mag es weniger tragen, dafür kann es mitkämpfen. Ah. Leider selbstständig. Es greift ihn selbstständig an und läuft dann auch irgendwie dumme Fallen rein und so.
Leroy Jenkins.
Und Kampf finde ich auch noch gut. Er ist so, du kannst einerseits sagen, du möchtest. Also, du hast einfach immer wie 2 Sachen. Du kannst einfach laufen und du kannst angreifen. Und laufen ist noch gut. Es ist nicht so, du laufst und es ist vorbei. Du hast einfach eine Schrittzahl. Das heißt, du kannst 2 Schritte laufen. Okay, lauf nochmal einen Schritt, schiessen und lauf nochmal 4 Schritte. Das ist gut für Bogenschützen. Weißt du, dann schiessest oder laufst, schiessest und laufst wieder zurück. Und dann hast du so, kannst du so Punkte sammeln im Kampf. Zum Beispiel. Jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten für das. Rein zum Beispiel, wenn er jemanden umbringt, kommt er so einen Valor-Punkt über. Und den kannst du dann einsetzen für Spezialangriffe, so Rundumschlag oder irgendwie, dass alle, die im Kampf sind, gerade irgendwie eine Fähigkeit bekommen, wo sie zurückschlagen, wenn sie gehauen wird. Das ist recht cool, recht viele taktische Sachen, oder?
Ja.
Und was ich auch noch witzig gefunden habe, ist, dann hast du den Bogenschützen, ich glaube, der Einzige, der hat eine Trefferwahrscheinlichkeit. Weil Nahkampf, da triffst du immer. Finde ich auch gut. Würde schon nicht treffen. mit so einem riesen Schwert.
Yeah.
Aber genau, der Bogen, dann hast du irgendwie, wenn deine Leute zu nahe stehen, dann steht halt, ja, triffst du aber vielleicht so 18% deinen eigenen. Dann findest du, ja gut, das riskierst du jetzt mal. Und dann zack, prompt, der eigene Pfeil ist für dich geschossen. Kampf gewonnen und so, dann bin ich weiter unterwegs gewesen und dann musst du. Es hat ja einen Tagesverlauf, oder? Am Abend musst du das Camp aufschlagen, damit sie nicht irgendwie vor Müdigkeit sterben.
Ja.
Du musst natürlich auch essen und so, solche Survival. Und dann am nächsten Morgen, da hat der eine so ein Ausrufezeichen und dann so, jetzt kannst du mit dem quatschen. Und dann sagt er, hey du, der andere da, letztes Mal einen Pfeil angeschossen hat, ich glaube, der hat etwas gegen mich. und dann kannst du so verschiedene Dialoge auswählen. Und je nachdem, wie viel, ich hatte dann so eine spezielle Weinflasche dabei gehabt, hätte ich mit dem eins saufen. Und das hat dann irgendwie, ich glaube, das hat, ich weiß nicht, was um das geht, vielleicht Erfahrungspunkte oder die Beziehung kannst verbessern zwischeneinander. Aber es ist mega lustig, dass das,
ja,
so fühlt sich lebendig an.
Total, total. Es tönt auch mega nach Dungeons and Dragons, so wie du erzählst, eben mit der Abläufe am Abend, musst ein Lager aufschlagen, musst essen, musst das, Beziehung untereinander, die Vorgeschichte, die du auswählst und so weiter. Und auch das Kampfsystem mit dem Laufen. Ich habe jetzt das Video parallel geschaut, du siehst eben das Feld mit diesen vier, fast wie ein Schachbrett, oder? Mit den Vierecken.
Genau.
Und das ist bei Dungeons & Dragons genau gleich, oder? Wie viel kann ich laufen pro Zug, oder? Da bist du immer nacheinander dran, wie viel kann ich laufen? Kann ich laufen, tue ich jetzt zu und so weiter? Also ich glaube, wer Dungeons & Dragons gamet, findet sich recht wieder in diesem Spiel. Auch von der Mechanik her.
Genau, es hat mich mega gepackt irgendwie von, du kommst nicht in einen Loop rein, jeder kann dann einen Beruf auswählen, oder? Und mir fehlt immer noch der Dieb. Ich kann nicht einmal die einfachsten Schlösser knacken, das ist super eklig. aber ich bin dafür Schmied und so. Und alles ist so in Minigames unterteilt. Beim Schmieden zum Beispiel, dann sagst du, okay, dann machst du die Rüstung, wenn du die Ressourcen hast. Und dann haut er einfach irgendwie so auf Metall rum und in dem Moment, wo es so langsam rot wird, kannst du klicken. Dann ist das schon mal gut. Und wenn du noch ein bisschen wartest, dann blinkt es noch. Und in dem Moment, das ist der beste Moment. Und dann wird einfach das Ergebnis ein bisschen besser. Und das gibt es auch beim Fischen und beim Bergbau und so. Das sind so ganz kurze Minispiele. Aber lustiger habe ich wirklich gefunden, eben so die Sachen zwischendrin. Da habe ich am einen Ort auch, das war irgendwie so ein abbrennendes Haus gewesen. Und dann irgendwie die Frau sagt, ja, irgendwie das Haus abbrennt. Und der Mann ist irgendwie wahnsinnig geworden. Er hat da irgendeine Seuche und so. Und du siehst, er ist so völlig gezeichnet im Gesicht. Und der murrt dann nur so rum. Und dann siehst du, ah, rekrutieren kannst du ihn für irgendwie 5 menschliche Überreste. Und ich so, ah, cool. Meine Truppe sind auch Kannibalen. Also ich konnte das auswählen.
Ah, du hast eine Kannibalen-Truppe? Nein.
Ich habe das einfach als
so
als Skill habe ich das gewählt, Kannibalismus gefunden.
Viel hätte man Ruf zu verlieren als Psychopath.
Und dann habe ich die
Zombie-Spiel spielt.
Ja, genau. Ich bin nur konsequent. Und die habe ich natürlich auch im Gepäck gehabt. Da habe ich dem 5 da menschliche Überreste gegeben und jetzt ist er in meiner Truppe. Und ich habe den auch zu meinem Koch gemacht.
Ah, gäbig, ja. Gäbig.
Hat sich noch niemand beschwert
bisher. Du Sau.
Das ist wirklich lustig. Und so Sachen, finde ich, macht es irgendwie mega lustig. Einfach die... So Sachen, die du erlebst und man hat immer das Gefühl, es passiert irgendwie etwas und die Welt reagiert auf das, was man macht.
Jetzt dann nach einem Spiel, wo du wahrscheinlich sehr viele Stunden kannst investieren
kannst. Ich glaube auch, ja. Ich habe vielleicht 12 Stunden gespielt und bin noch auf der Karte gesehen, ich bin wieder im ersten Gebiet und offenbar sind es so bis zu 15 Stunden rund pro Gebiet und es sieht aus von der Fläche, also jetzt passen nochmal etwa 8 so Gebiete in die Welt.
Okay.
Ah, und etwas Kurzes. Ich bin noch in eine Mine reingegangen, wo dann heisst, du brauchst Fackeln. Und dann gehst du dort rein und dann ist alles wirklich relativ dunkel. Und ich habe dann einfach meine 4 Fackeln dabei gehabt. Und dann steht, willst du geradeaus, links oder rechts, brauchst du 3 Flämmchen, wenn du weiterlaufen willst. Und ich glaube, irgendwie jede Fackel gibt dir 5 Flämmchen. Und dann laufst du dort durch und dann den Raum kannst du nachher mit der Maus, wenn du bewegst, dann leuchtet es dort, wo du die Maus anhebst. Und so kannst du schauen, ob überhaupt irgendwo etwas ist. Und dann habe ich auch irgendwelche Statuen entdeckt. Und dann ist aber so, da hast du einen neuen Beruf entdeckt, Historiker. Tja, ist leider niemand von deinen Leuten. Weisst nicht, was machen an dieser Stelle. Und dann irgendwo bin ich in den Hinterhalt geraten. Und dann wieder das Kampfsystem. Aber einfach, außer ein bisschen um deine Leute, ist einfach schwarz. Und eine Person bei mir hatte ich eine Fackeln ausgerüstet. Die war ein bisschen erhellt. Und dann hast du keine Ahnung, wer dort ist. Und dann habe ich einfach mal die mit der Fackeln vorgestellt. Und dann greifen die mal irgendwelche Ratten an und irgendwelche Zombies. Und du weißt einfach nicht, wie viele da noch kommen. Das ist lustig gefunden.
Das ist aber geil, das ist also, super, ja.
Ja, es sind sehr, sehr viele witzige Sachen, muss ich wirklich sagen. Und du kannst auch den Schwierigkeitsgrad sehr individuell einstellen. Weißt du, für lieber Survival easy, dafür Kampf schwierig und so. War Tales, ich glaube, momentan ist es 25 Stutz auf Steam, sonst wäre es 35. Kann ich aber wirklich sehr empfehlen. Ja, dann wären wir da am Ende von unserem Techtelmechtel. Muss ich mich noch dran gewöhnen, den neuen Namen. Ich weiß gar nicht, was haben wir sonst noch geplant für die Woche? Haben wir irgendetwas, was wir ankündigen können? Kommt noch etwas Spannendes von uns? Oder machen wir nichts mehr?
Ich glaube, Livia wird irgendetwas schreiben über die neue Twilight-Serie, die kommt.
Das
Welt
stimmt!
Absolut braucht, unbedingt. Noch mehr.
Oh, stimmt. über die haben wir gar nicht geredet, aber das müssen wir auch nicht. Das, genau, da gibt es vielleicht noch ein Streitgespräch zwischen Kevin und Livia. Jemand findet es gut, jemand findet es nicht so gut. Genau, das werdet ihr finden auf unserer Seite. Und ja, genau, und sonst hören wir uns in einer Woche wieder. Ich danke allen fürs Zuhören. Ihr könnt sehr gerne mitdiskutieren auf Discord oder uns ein Mail machen. podcast@digitec.ch und sonst, ja genau, bis gleich und ich drücke jetzt mal da drauf. Tschüssis.
Ciao. Tschüss.